Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Wir wollen sprechen, beziehungsweise ich will sprechen, über den 7. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Und daran merkt ihr schon, irgendwas ist hier anders. Ja, es ist eine Sendung, vor der ich seit langer Zeit mal wieder nervös bin, denn ich werde alleine alle Spiele dieses Spieltags analysieren. Warum das der Fall ist und so weiter, das erfahrt ihr jetzt nach dem Intro.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, echt hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und leider werdet ihr auch heute leider nur mich hören. Folgendes ist passiert. Es hat sich in der letzten Woche so ergeben, relativ kurzfristig, dass sehr unklar war, ob es diese Sendung hier überhaupt geben würde. Hier im Rasenfunk Headquart Quarter ist ein bisschen was passiert und es waren mehrere Dinge nicht klar. Es war nicht klar, schaffe ich es überhaupt, alle Spiele zu sehen? Wann bin ich fertig mit dem Spiele sehen? Und drittens, habe ich dann noch einen Ort, an dem ich aufzeichnen kann? Und weil das für mich schon ein schwieriger Zustand war, aber für Gäste nahezu untragbar, habe ich entschieden, wenn es diese Sendung gibt, dann nehme ich sie alleine auf, denn das kann man ja wirklich keiner Gästekonstellation zumuten, so ungeplant den ganzen Montag zu verbringen. Und das führt uns jetzt dazu, dass wir erstmals in der Rasenfunk-Historie eine Solo-Sendung mit mir haben. Das heißt, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, alle Spiele zu gucken. Über die Umstände, vielleicht erzähle ich euch da gleich dann noch ein bisschen was. Ich habe mir auch viele Notizen dazu gemacht, aber ich habe jetzt keine Gäste. Das heißt, was machen wir jetzt, damit ihr trotzdem eine Sendung bekommt? Es gab Leute in meiner Umgebung, die haben gesagt, ich mag die Sendung nicht ausfallen lassen, aber irgendwie ertrage ich diese Schmach noch nicht, einen Spieltag auszulassen. Und deswegen gibt es jetzt diese besondere Sendung hier, die euch hoffentlich dann trotzdem Freude bereitet. Wir versuchen das jetzt so ähnlich zu machen, wie es mit Gästen auch abläuft. Das heißt, ich gehe die 7 Spiele durch und werde euch aus Perspektive beider Teams, die beteiligt waren an den Spielen, meine Analyse vortragen. Ich habe ein bisschen Musik mitgebracht. Ich hatte sowieso noch welche rumliegen vom Zukunft des Fußballstribünengespräch. Die dürfen wir noch verwenden. Die Lizenz dazu habe ich. Das heißt, wir haben so kleine, ich sag mal, Musikbetten zwischen den einzelnen Spielen. Dann kann ich mal nochmal einen Schluck trinken, kann mich vielleicht ein bisschen abräuspern und vielleicht schaffe ich es dann auch zu fokussieren. Denn jetzt fehlen mir natürlich die Ruhepausen. Wie gut das Ganze klappt, wir müssen es einfach ausprobieren und ich würde sagen, ich entlasse uns gleich in die erste Musik, denn ich muss auch mal probieren, ob hier alles so funktioniert, wie ich mir das eingerichtet habe. Und dann geht's gleich los mit der ersten Partie dieses 7. Spieltags. Tja, poppig. Bisschen zu lang für einen Bumper, aber ihr werdet es aushalten, oder? Ich glaube, ich brauche die kurzen Ruhepausen zwischen den Spielen. Wir beginnen mit dem Spiel des FC Bayern. Ich gehe die Tabelle von oben nach unten durch. Das gibt einem immer ganz gute Orientierung in so einer Länderspielpause, beziehungsweise vor einer Länderspielpause. Der FC Bayern kommt aus einem Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin, das dramatisch war, aber jetzt nicht, weil man irgendwie 500 Chancen gehabt hätte, sondern im Gegenteil, gerade in der zweiten Hälfte war es eine chancenarme Partie und erst ein Treffer, bei dem eigentlich nicht so wirklich klar ist, war der Ball wirklich hinter der Linie. In der Schlussphase des Spiels hat dieses Spiel dann zugunsten der Münchnerinnen entschieden, also 2:1 gewonnen gegen Juve, ganz wichtiger Sieg in der Champions League, aber mal wieder eine Spielerin verloren. Ariana Caruso hat sich an der Schulter verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen. Und das Thema kann ich dann vorziehen aus dem Spiel gegen den 1. FC Köln. Denn das wird leider auch diese Partie betreffen und ihr habt es bestimmt mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lena Oberdorf hat sich wieder das Kreuzband gerissen, wieder im rechten Knie. Das ist alles andere als eine gute Nachricht für den FC Bayern und dabei soll nicht untergehen und darf nicht untergehen, dass sich auch Tuva Hansen in der absoluten Schlussphase dieser Partie mit dem Fuß umgeknickt ist und sehr wahrscheinlich auch verletzt hat. Da ist jetzt Stand Montagnachmittag noch keine Diagnose vorhanden. Also es war ein Horrorspiel, so kann man es glaube ich wirklich sagen, für den FC Bayern, bei dem jetzt ja inzwischen eine halbe Mannschaftsladung länger verletzt ausfällt. Die haben wirklich das Pech gerade an den Füßen. Und das war auch im Spiel so, hatte allerdings mit einem sehr guten FC zu tun. Also Stolze holt schon mal mit einem frechen Distanzschuss erstmal eine Ecke heraus und die führt direkt zum 1:0 für den Gast. Natürlich mal wieder Sandra Maria Jessen. Wir haben uns ja inzwischen schon dran gewöhnt. Und die Kölnerinnen haben sich ja auch ans Tore schießen gewöhnt, denn die hatten ja wiederum, zwar nicht Juventus Turin, aber Leverkusen zu Gast, das Nachholspiel unter der Woche. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, Köln hat es wieder geschafft, mit 2:0 in Führung zu gehen, also wieder in Führung zu gehen, diesmal mit 2:0. Aber leider aus Sicht des FCs diesen Sieg nicht über die Zeit gebracht. Es war ein spektakuläres 50-Meter-Tor von Katapijic, das letztlich fürs 2:2 gesorgt hat. Das heißt, einen Punkt hat der FC mitgenommen, aber eben Tore erzielt. Und so geht's jetzt auch gegen den FC Bayern los. Und der FC spielt wirklich eine tolle erste Hälfte. Also bei dieser Ecke, da reagiert zwar Georgia Stanway nicht gut, die wird an den ersten Pfosten geschlagen, aber insgesamt hat der FC gute Chancen. Stolze hat noch eine weitere gute Chance. Kurz nach dem 1:0, da trifft sie aber den Ball nicht richtig. Ansonsten gelingt dem FC Bayern nicht allzu viel. Alara schießt zweimal drüber. Dann in der 21. Minute geschieht die Verletzung von Lena Oberdorf. Und so sehr das langfristig gesehen natürlich ein herber Verlust ist, ist aber tatsächlich die Hereinnahme von Momoko Tanikawa dann das, was dieses Spiel so langsam, aber wirklich langsam auf Seiten des FC Bayern zieht. Auch Agrisch und Eriksson müssen noch behandelt werden. Also es ist eine erste Hälfte mit 8 Minuten Nachspielzeit und das kommt eben durch die ganzen Verletzungsunterbrechungen. Ihr seht, da war einiges los und in der 7. Minute dieser Nachspielzeit, wir sind noch in der ersten Hälfte, da springt dann die bisher eigentlich sehr starke Hegerin am Ball vorbei und Tanikawa kann zum 1:1 treffen. Das heißt, Bayern schafft sogar ausgeglichen in die Pause zu gehen. Und in der 2. Hälfte, da sieht man dann, was möglich ist, wenn gewisse Dinge zusammenfallen. Ich werde gleich noch meine Takes dazu euch sagen. Der FC Bayern startet sehr, sehr druckvoll und spielt dann eigentlich so, wie es vielleicht schon in der ersten erwartet worden wäre. Eriksen nach Ecke macht das 2:1, Stanway nach Vorlage von Schüller das 3:1 und so steht es dann nach 60 Minuten bereits. Ballisea und Harder erhöhen dann noch auf 5:1, bis sich dann in der 93. Minute Tuva Hansen verletzt. Und ein sowieso schon bittersüßes Spiel abrundet aus Sicht des FC Bayern. Das eben jetzt in aller Kürze zu dem, wie dieses Spiel gelaufen ist. Was kann man jetzt mitnehmen aus dieser Partie? Ich glaube, es gibt ein großes Thema beim FC Bayern, an dem man auch schon ein paar der vergangenen Partien bewerten konnte. Und das ist Pressing beziehungsweise Gegenpressing. Also Pressing ist ja quasi das Anlaufen der Gegnerinnen, wenn diejenigen in Ballbesitz ist. Und Gegenpressing wiederum bedeutet, wird manchmal anders verwendet von KommentatorInnen, Gegenpressing bedeutet eigentlich, dass man direkt nach Ballverlust wieder ins Pressing geht, versucht den Ball sofort wieder zurückzuerobern. Das ist das Wesentliche eigentlich, was auch Jürgen Klopp in den deutschen Fußball gebracht hat, noch mit Borussia Dortmund damals. Das wurde dann von manchen Teams unter Pep Guardiola von Barca unter anderem verfeinert, dass man innerhalb von 5 Sekunden den Ball zurückgewinnen möchte und ansonsten zieht man sich wieder zurück. Das Pressing und das Gegenpressing von Bayern, das war in vielen Spielen nicht gut und das war vor allem in der ersten Hälfte von diesem Spiel nicht gut. Und man konnte das auch hören, dass José Barcala immer wieder genau das eingefordert hat, dass sie eben ins Counterpressing gehen sollen. Und es ist ein bisschen schwer herzuleiten, woher die Gründe dafür rühren, dass das Pressing aktuell nicht so gut funktioniert beim FC Bayern. Ich glaube, verschiedene Dinge kommen da zusammen. Also zum einen braucht man natürlich eine Frische, sowohl im Kopf als auch in den Beinen und eben ein gutes Pressing durchzuführen. Man braucht eine mannschaftliche Geschlossenheit, das heißt, es hilft auch, wenn man nicht so viel rotieren muss. Und jetzt gucken wir uns an, was die Bayern zuletzt gemacht haben, natürlich vor allem auch wegen Verletzungen. Sie haben sehr, sehr viel rotiert. Und das Dritte, und ich glaube, das ist aber dann nochmal ein Aspekt, da lohnt es zumindest, den im Blick zu behalten. Alexander Strauß hat das Pressing immer so angelegt, dass es quasi über das Positionsspiel definiert wurde. Also bei ihm waren die Spielerinnen ja dazu angehalten, mehr oder weniger jeden Raum zu besetzen und vor allem nicht allzu viel die Positionen zu tauschen miteinander. Das gab es schon im Angriffsdrittel, wenn sie tiefen Ballbesitz hatten. Und zum Teil war das dann auch sehr, sehr schön ausgeführt, aber es folgte eigentlich immer ähnlichen Schemata. Also wenn man Bayern-Spiele von den Frauen gesehen hat, dann haben sich da Dinge wiederholt. Das war dann manchmal auch etwas leicht ausrechenbar und auch ehrlicherweise manchmal etwas langweilig beim Ansehen. Aber es hatte eben den Vorteil, im Moment des Ballverlustes waren in der Regel immer genügend Bayern-Spielerinnen postiert, um ins Gegenpressing zu gehen. Und wenn man jetzt versuchen möchte, schon Unterschiede zwischen Barkala und Strauß zu sehen, mit aller Vorsicht, muss man sagen, wir haben noch nicht so viele Spiele gesehen, dann haben wir das ja auch schon im Rasenfunk hier besprochen, dass die Flexibilität ein bisschen höher geworden ist bei den Bayern-Spielerinnen in diesen Rotationen. Und deshalb, und das war meiner Meinung nach in der ersten Hälfte gegen Köln ganz deutlich zu sehen, waren ganz oft aber die Positionierung für ein gutes Gegenpressing, die war nicht da. Und auch ein gutes Pressing wurde sehr selten ausgeführt. Es gab immer wieder Momente, in denen 4 Spielerinnen ins Pressing gegangen sind, aber nicht alle dahinter mitgemacht haben. Und wenn du nicht mitmachst, dann wirst du bei dieser Qualität von Gegner, und die hatte der FC an diesem Nachmittag definitiv, dann wirst du ausgespielt. Dann spielen die sich da locker raus, denn der Druck muss übers ganze Feld aufrechterhalten werden, ansonsten oder möglichst weit weg vom Ball, also Ball fahren, da kann man dann schon mal jemanden freilassen. Aber es braucht diesen Druck, ansonsten können sich da die Gegnerinnen befreien. Und das hat Köln sehr, sehr gut gemacht. Zu Köln sage ich auch gleich noch natürlich ein paar Worte. Also ich glaube, das ist eins der wichtigsten Themen, was den FC Bayern gerade beschäftigt, neben allen Aufstellungsfragen, neben allen Verletzungen. Das ist ja sowieso klar. In der zweiten Hälfte war dieses Gegenpressing dann viel, viel besser. Generell war das Pressing auch besser, der Druck war höher, den Bayern entwickelt hat. Das ist wahrscheinlich dann eine Henne-Ei-Diskussion, wie viel das auch damit zu tun hatte, dass es Köln nicht geschafft hat, an die Entlastungsphasen der ersten Hälfte anzuschließen. Und dann hat, glaube ich, auch das eine das andere ergeben. Also es hilft natürlich dann sehr, mit einer Standardsituation mal wieder dann das Spiel zu drehen. Und dann wurde der Hügel immer steiler, den der FC hoch musste. Und dann konnten sie ihn irgendwann gar nicht mehr gehen. Und es gab dann, glaube ich, vor allem eine Spielerin, die in einem guten Bayern-Team dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt hat. Und das war tatsächlich Georgia Stanway, meiner Meinung nach. Obwohl sie beim 0:1 nicht perfekt postiert ist, möchte ich sagen, hat sie in der zweiten Hälfte ein fantastisches Spiel gemacht, hatte 112 Ballkontakte, eine 90-prozentige Passquote, 7 Balleroberungen, 3 Schüsse, hat bis auf einen Zweikampf alle gewonnen. Also die war definitiv sehr, sehr gut. Und insgesamt muss man aber sagen, war es in der zweiten Hälfte wirklich ein gutes Spiel vom FC Bayern. Und das sagt, glaube ich, auch was über dieses Team aus. Denn man kann auch sehr gut die erste Hälfte kritisieren und da würde ich auch nicht so einfach drüber hinweggehen, wie schlecht da tatsächlich der FC Bayern gespielt hat oder wie gut der erste FC Köln. Aber diese Reaktion am Ende von so einem langen Stretch von vielen, vielen Spielen innerhalb von 3 Tagen, also in einem 3-Tages-Rhythmus haben sie jetzt ja die letzten 6, 7 Spiele gemacht, das muss man erstmal hinbekommen und das haben sie toll hinbekommen und zwar haben dann viele geglänzt. Also Georgia Stanway würde ich ein bisschen herausheben, natürlich lief mal wieder viel über Clara Bühl, das ist auch Teil des Problems, dass zu viel über Clara Bühl läuft, aber das haben wir jetzt wirklich so häufig schon thematisiert hier im Rasenfunk, das finde ich zu langweilig. Man muss auch sagen, dass Clara Bühl zwar ein gutes Spiel gemacht hat, aber ihre Statistiken sind gar nicht gut. Also sie hatte zum Beispiel eine Passquote in der gegnerischen Hälfte von 55%. Es kamen nur 2 von 12 Flanken an. Sie hat tatsächlich einen Assist gesammelt und 2 Chancen insgesamt vorbereitet. Aber man muss sagen, Clara Bühl ist ähnlich wie in vielen Spielen auch Julia Gwin auf der anderen Seite. Das ist eine Spielerin, die ihren offensiven Impact vor allem über das Volume, also über die Menge der Aktionen, die sie hat, dann tatsächlich geltend machen kann. Es ist nicht so, dass jede Aktion von Clara Bühl gefährlich ist, aber sie hat eben so viele Aktionen, dass immer wieder gefährliche Aktionen mit dabei sind. Und in dem Spiel ist mir noch aufgefallen, dass sie anscheinend, also entweder war es eine Matchplan-Sache oder eine intuitive Sache bei ihr, aber sie hat deutlich häufiger die Grundlinie attackiert. Vielleicht war das auch so Eigenscouting vom FC Bayern, vielleicht, wie gesagt, auch nur Intuition. Sie ist in den letzten Spielen oft sehr früh schon nach innen gezogen und das war dann doch relativ ausrechenbar und viele Gegnerinnen haben es dann eigentlich ganz gut geschafft, da eine zweite Spielerin postiert zu haben, die dann eben den Schuss wegnehmen kann oder eben gleich Druck machen kann. Und wenn sie dann einen nicht perfekten ersten Kontakt hatte bei dem nach innen ziehen, dann war der Ball eben schon häufig weg. Also Clara Bühl hat definitiv ein gutes Spiel dann in der Summe gemacht. Und Tanikawa muss man definitiv noch nennen. Es war interessant, wie sie positioniert war in der ersten Hälfte. Es sah kurz so aus, als ob sie zweite Sechserin spielen soll neben Georgia Stanway. In der zweiten Hälfte würde ich dann aber sagen, dass eher Alara diese Rolle ausgeführt hat. Dadurch, dass Bayern aber so viel tiefen Ballbesitz hatte, ist es dann gar nicht mehr so leicht zu beantworten gewesen. Gleichzeitig, weil auch Eriksen und Ballesea dann sehr gut in der Restverteidigung waren. Eriksen hat sowieso sehr, sehr gut die Bälle verteilt. 6 von 6 lange Bälle hat sie gespielt. Und darüber hinaus ist vielleicht noch zu sagen, auch Lea Schüller, die ist immer noch nicht in dieser Saison angekommen. Also sie hat jetzt 12 Schüsse, hat in 69 Minuten einen Schuss gesammelt, immerhin diese eine Vorlage gegeben. Und was beim FC Bayern noch auffällt, ist, sie standen unheimlich oft im Abseits. 9 Abseitsstellungen gab es, Schüller, Bühl und Gwin jeweils 2-mal und dann noch 3 weitere Spielerinnen, die 1-mal im Abseits standen. Das hat immer wieder den Rhythmus rausgenommen, gerade in der ersten Hälfte, würde ich doch sagen. In Summe aber aus Münchner Sicht ein erfolgreiches Spiel mit auch wieder ein paar neuen Erkenntnissen. Also man kann auch über Katharina Naschenwang, könnte man jetzt noch länger sprechen, hat keinen Dribblingversuch gewonnen und bei 5 Flanken kam eine an. Ich hatte den Eindruck, dass sie aber auch noch ein bisschen gefremdet hat mit ihrer Positionierung, eingerückt und wann vorne läuft sie, Clara Bühl, und wann muss sie hinterlaufen. Das kann noch besser aufeinander abgestimmt werden. Und generell könnte man da im Detail noch länger drüber sprechen. Ich glaube aber, das würde dann dieses Spiel dann auch zu sehr aufblähen in der Analyse. Das sollen die Bayern für sich selber machen. Aber ich glaube, für euch sind so die wichtigsten Aspekte damit genannt, außer natürlich alles, was noch zum FC zu sagen ist. Und da habe ich ja schon mal Stolze erwähnt, die wirklich, also eine tolle Haltung auch in diesem Spiel gezeigt hat. Ich fand diesen Schuss in der 4. Minute wirklich super. War auch interessant, weil Dallmann hat dasselbe in derselben Minute probiert, aber auf der anderen Seite hat nur die Latte getroffen, wo sie versucht, eben Irina Fuchs zu überlupfen. Ich weiß nicht, ob das eine Reaktion auf das 50-Meter-Tor von Pijic unter der Woche war oder eben auch Intuition. Aber Stolze versucht es ganz ähnlich und Groß, die ja wieder im Tor stand, pariert dann zur Ecke. Ich fand auch sehr interessant, welche Rolle Marina Hegering und später dann Achczynska verfolgt haben gegenüber Clara Bühl. Also Marina Hegering, der FC hat sehr hoch gepresst in der ersten Hälfte. Und das hat zu der ja eigentlich schon kuriosen Situation geführt, dass Marina Hegering Clara Bühl bis in die gegnerische Hälfte verfolgt hat. Also nach 15 Minuten hat sie sogar bis in den gegnerischen Strafraum verfolgt. Das war irre. Sie hat sie sehr, sehr gut verteidigt in vielen Situationen. Allerdings verursacht sie später einen Strafstoß, der ist meiner Meinung nach zu hart. Und es gibt eben diesen Fehler, den sie macht vor dem 1:1. Also Marina Hegering nicht mit einer weißen Weste, aber mit einer sehr, sehr interessanten Positionierung einfach. Ich finde, dass Britta Karsten da sehr ins Risiko gegangen ist. Ein bisschen haben sie es dann abgefangen. Achczynska hat dann eben das hohe Verteidigen gegen Bühl ab der Verletzungsunterbrechung, meinem Eindruck nach, also ab der 21. Minute übernommen. Dann war es nicht mehr Hegering, die so weit rausgezogen wurde, denn da waren schon Lücken. Also gerade Ballfahren, und das muss ja so sein bei dem Pressing-Ansatz, den Köln gewählt hat, sie sind mehr oder weniger fraubezogen draufgegangen und haben dann seitlich verschoben, plus eben eine Spielerin auf Hegering abgestellt, dass dann meistens auf der Ballfahrenseite jemand freisteht, weil die Bayern ja die Breite halten und Köln aber versuchen muss, kompakt zu bleiben, damit sich Bayern da nicht so leicht durchspielen kann. Das ist relativ klar, aber da ist Bayern nicht so oft hingekommen. Das war in der zweiten Hälfte auch besser. Aber wie gesagt, da hat der FC ja auch dieses Pressing nicht mehr durchziehen können. Da muss man natürlich nochmal sagen, dass Sandra Maria Jessen in einer fantastischen Form ist, hatte 3 Schüsse, wieder einen davon verwandelt. Auch ihre Physis fand ich sehr beeindruckend. Es gab da ein Duell gegen Ballesea. Da hat Ballesea deutlich den Kürzeren gezogen, fand ich. Und das hätte ich nach den EM-Eindrücken, die ich von Jessen hatte mit Island, hätte ich das nicht gedacht. Dann ist vielleicht noch herauszuheben, dass Imping am 7. Spieltag die 5. gelbe Karte schon gesehen hat. Sie war allerdings auch sehr, sehr gefordert. Und das hatte eben auch damit zu tun, dass man eben versucht hat, Clara Bühl zu doppeln und sie da immer wieder in direkte Duelle gehen müsste. In der zweiten Hälfte kam dann Ella Thuan. Die konnte dann leider nicht mehr so wirklich in einer schwierigen Phase dem Team helfen. Also der FC, er muss sich wahrscheinlich an der ersten Hälfte orientieren, denn die war wirklich gut. Und dass es dann so dahin gehen kann gegen diesen FC Bayern, das wissen ja die Kölnerinnen auch. Es ist ein bisschen schade, denn am Ende waren es nur 13 Pässe. ins Angriffsviertel, die gespielt wurden. Pauline Bremer wurde eingewechselt, mal wieder. Und da freut man sich natürlich immer und hofft, dass man was sieht, was an so die alte Pauline Bremer erinnert. Die hat 26 Minuten gespielt und hatte 6 Ballkontakte. Und das lag aber halt nicht nur an ihr, sondern eben an der Dominanz des FC Bayern. Und dass sich da Köln nicht mehr wirklich befreien konnte. Nach dem Spiel habe ich dann noch drüber nachgedacht, ob man über die Tordifferenz sprechen muss, dass da Köln eben gleich 5 Gegentreffer kassiert. Aber zum einen ist ihnen das ja noch nicht passiert in dieser Saison. Und zum anderen hatte man schon den Eindruck, dass sich Bayern da ein bisschen Luft macht, eben über dieses frustrierende Spiel, über die frustrierenden Verletzungen, über die frustrierende Situation. Die Bayern-Spielerinnen, die tragen gerade was mit sich rum und das merkt man auch dem Team an. Die Stimmung ist nicht gut nach allem, was ich so von außen mitbekomme, auch schon nach dem Juventus-Turin. Also da war es jetzt nicht, dass es eine gelöste Feier war, sondern es ist gerade, ja, es ist Herbst in Deutschland und auch Herbst beim FC Bayern. Und davon haben sie sich ein bisschen befreit in diesem Spiel und dann ja letztlich auch den souveränen Sieg geholt, der ja auch bedeutet, dass man weiter an der Tabellenspitze bleibt mit 3 Punkten Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg, über den wir gleich sprechen werden. Es geht jetzt dann in die Länderspielpause, da werden wir natürlich auch drüber berichten, wisst ihr ja. Die beiden Nations League Spiele gegen Frankreich stehen an. Danach wird der FC Bayern zu Hause gegen die SGS Essen spielen, also Tabellenführer gegen Tabellenletzte. So viel Spoiler sei mir hier schon erlaubt. Für den ersten FC Köln, für den das natürlich ein schmerzhafter Nachmittag in Summe war, aber insgesamt vielleicht dann doch auch einiges Mutmachendes mit dabei war. Der FC steht mit 7 Punkten, 5 Punkte vor einem Abstiegsplatz. Für den FC geht es in ein ganz wichtiges Heimspiel, nämlich gegen den ersten FC Nürnberg. Nürnberg steht gerade 2 Punkte und einen Platz vor dem ersten FC Köln. Ich glaube, da können wir auch sehr gespannt drauf sein. Das sind die nächsten beiden Spiele dieser Teams. Und bevor es jetzt mit dem nächsten Spiel weitergeht, würde ich sagen, hören wir uns kurz ein bisschen Musik an. Ach, das bringt dann so richtig ein bisschen runter, oder? Ich sehe schon, es wird die Forderung kommen, dass die Musik bleibt. Aber das dauert zu lange, Leute. Das sind 30 Sekunden Betten. Rechnet das mal hoch, wie viele Minuten das sind. Ihr wisst doch, im Rasenfunk haben wir eines nicht und das ist Zeit. Merkt man Ironie, auch wenn ich alleine so vor mich hinrede? Ich weiß es nicht. Für mich fühlt es sich sowieso an wie so ein ganz komisches Referat, ehrlicherweise. Nur, dass ich euch keine PowerPoint präsentieren darf. Reden wir über das Spiel Leverkusen gegen Wolfsburg und vielleicht kann ich es hier ein bisschen kürzer machen. Ich habe die Zeit komplett aus den Augen verloren und vermute, dass ich aber ganz schön lange gerade geredet habe. Also kurz zur Ausgangssituation. Der VfL Wolfsburg hat in Oslo bei Vålerenga gespielt, in der Champions League ein gutes Spiel gemacht. Ich habe es allerdings nur so mit einem Auge gesehen, ehrlicherweise. Der Siegtreffer fällt auch hier sehr, sehr spät durch einen Strafstoß in der Nachspielzeit. Janina Minge trifft zum 2:1, also das heißt, der VfL konnte schon das zweite Champions-League-Spiel gewinnen. Und bei Leverkusen ist die Situation natürlich ähnlich zu der zum ersten FC Köln. Es gab dieses Nachholspiel und Leverkusen muss sich natürlich die Frage stellen, warum man mit 0:2 zurücklag gegen den FC, aber kann sich an dem positiven Erlebnis des 50-Meter-Tores von Katarina Pejic sicherlich auch etwas Positives herausziehen aus diesem Spiel. Mit positiven Dingen war es nämlich im Spiel gegen den VfL Wolfsburg sehr, sehr schnell vorbei. Friederike Repol ist mit Oberschenkelproblemen ausgefallen, das heißt Charlotte Voll stand im Kasten und das tat sie für ganze 31 Sekunden, denn bei einem langen Pass auf Bernstein kommt sie raus und stellt ihr ein Bein, ehrlicherweise auch in einer ganz komischen, passiven Körperhaltung. Von außen betrachtet sah es nicht so aus, als ob sie schon im Spiel gewesen wäre, denn dann wäre sie definitiv auch anders auf diesen Ball draufgegangen. So ist es aber eine klare rote Karte und das Spiel ist schon für sie vorbei. Und damit ist es keine Partie in Dur mehr, sondern in Moll, nämlich in Anne Moll, denn die kommt jetzt herein für Charlotte Voll und ersetzt sie auch tatsächlich gut, auch wenn es von Beginn an klar ist, also der VfL wäre eh schon Favorit gewesen, aber jetzt haben sie natürlich auch noch die numerische Überlegenheit. Und dieses Phänomen, dass man dann manchmal so gerne bemüht, dass es ja auch gar nicht so einfach ist gegen Gegnerinnen, die dann nicht mehr müssen. Das hat der VfL eigentlich ganz gut umgangen. Also es gab gleich eine Reihe von Chancen. Hut hat den fälligen Freistoß nach dieser roten Karte noch über das Tor geschossen. Es gab auch tatsächlich eine Chance für Carlotta Wamser, aber die war kein Problem für Stina Johannes. Wamser blockt dann auf der anderen Seite noch Pop. Moll pariert toll gegen Bernstein, aber dann geht's eben dahin nach einer verteidigten Flanke in der 23. Minute. Schießt Minge und Pop lenkt den Ball noch gedankenschnell mit der Hacke ins Tor zum 1:0. Es gibt eine ganze Reihe von Chancen, aber auch einige gute Aktionen von Anne Moll. Also zum Beispiel klaut sie Bernstein gerade noch den Ball vom Fuß. Und dann gibt's eine umstrittene Szene, nämlich in der 43. Minute nach einem meiner Meinung nach Foul von Lewis an Fodalla lässt Davina Lutz, die Schiedsrichterin, das Spiel weiterlaufen. Und das führt dann nach einem Pass von Schelland auf Hut auf dem Flügel zu einer Flanke, die Alex Popp gegen Turani einköpft zum 2:0. Und nach dieser Szene sieht, so wie ich es verstanden habe, der Torwarttrainer von Leverkusen rot, weil er sich offenbar zu sehr darüber aufgeregt hat. Es ist auch wirklich ungünstig. Das ist das, was jede Schiedsrichterin sich nicht wünscht, dass aus so einer strittigen Szene dann auch ein Treffer fällt. Aber so war es dann eben. Und Merino González verhindert dann sogar noch, dass es ein 3:0 zur Pause wird, denn sie grätscht Bärenstein Stein sehr gut ab. Und der Beginn in die zweite Hälfte, der hat's richtig in sich. 46. Minute, nach einem Foul an Christian Kögel gibt's Freistoß, den bringt Merino González nach innen und findet Claudia Wenger, die per Kopf das 1:2 erzielt. Aber nur zwei Minuten später, in der 48. Minute, flankt Svenja Hut von der rechten Seite nach innen und findet Büssi, von der der Ball zu Bärenstein springt, die zum 3:1 trifft. Ehrlicherweise, es sah sehr nach Abseits aus. Auch die ganze Reaktion der Leverkusenerinnen lässt darauf schließen. Aber wie so oft leider in der Bundesliga der Frauen haben wir keine einzige Kameraeinstellung, die das auch nur halbwegs auflösen würde. In der Hintertor wiederum sah es nach Abseits aus. Das sieht man aber auch gar nicht alle Leverkusener Spielerinnen. Also wieder eine unglückliche Situation und es hört einfach nicht auf für Leverkusen, denn in der 50. Minute tritt Turani Svenja Hut am Standbein oberhalb des Knöchels. Es ist keine Absicht, aber es ist ein hartes Foul. Und jetzt kommt die nächste unglückliche Situation, also aus Sicht der Kommunikation. Davina Lutz hat die ganze Zeit, wo sie hinläuft, schon, es sieht so aus, als hätte sie die gelbe Karte in der Hand. Vielleicht war es auch die Karte, auf der sie die Platzverweise und so weiter und gelbe Karten und Aus- und Einwechslung und Tore notiert. Es sah aus, als hätte sie gelb in der Hand und später sehen wir dann, und man kann es erst so erahnen am Raunen der ZuschauerInnen vor Ort, sie zeigt die rote Karte. Sehr zur Überraschung eben aller, die dachten, okay, Turani kommt hier mit Gelb davon. Man muss allerdings sagen, auch wenn die Verpackung nicht gut war, die Kommunikation nicht gut war, die Entscheidung ist die richtige. Das war eine rote Karte, auch wenn es keine Absicht war. Das heißt, jetzt spielt Wolfsburg gegen 9 Leverkusenerinnen, gegen 8 Feldspielerinnen und damit hat jede Analyse dieses Spiels wirklich ihren Wert dann komplett verloren. In der 72. Minute holt sie keine Ecke heraus, die bringt Hut nach innen und Wenger köpft ausgerechnet ins eigene Tor zum 1:4 und Bergswand steht in der 88. Minute nach einer Ecke komplett frei und köpft ein zum 5:1. Und ich muss sagen, dass dieses Spiel wirklich dann dahingehend eigentlich komplett seinen Wert verloren hat, wenn man daraus Erkenntnisse ableiten will. Also wir hätten jetzt mit den Gästen, hätte ich dann wahrscheinlich versucht, jetzt dann über das Zustandekommen dieses Ergebnisses zu diskutieren. Hätte kurz abgeklopft, sind wir uns bei den Schiedsrichterinnen Entscheidungen uneins? Wie ist das zu bewerten? Aber ich sage euch, Analyse hätte es da nicht viel geben können, denn bei 11-10 kann man vielleicht noch ein bisschen rausziehen. Also ja, Fodalla hat dann auf dem Flügel gespielt. Das war dann 4-4-1 gegen den Ball. Sie ist aber auch immer mal wieder zurückgefallen in die letzte Kette. Okay, also who cares, ehrlicherweise. Das ist wirklich egal. Weil es gleichzeitig der VfL Wolfsburg sehr gut gemacht hat. Also diesen analytischen Punkt kann man vielleicht noch mitnehmen. Was mir wirklich jetzt in den letzten Spielen beim VfL sehr, sehr gut gefällt, ist die Ruhe, die man hat. Und zwar nicht mehr diese apathische Passivität, die man unter Tommy Stroth manchmal hatte, weil man irre lange Passwege hatte und es einfach nicht hinbekommen hat, irgendwie konstruktiv ins Angriffsdrittel zu bekommen, sondern jetzt ist es eben ein ruhiges, meist Kurzpassspiel, manchmal auch so mittellange Pässe mit dabei und das war eben sehr, sehr gut in Überzahl, von einem Flügel auf den anderen, immer mal wieder auch angetribbelt. Sie haben auch über mehrere Passstationen es immer wieder geschafft, Leverkusen hinten reinzudrücken und immer weiter hinter reinzudrücken. Man hat ja dann auch immer die Tendenz, wenn man viel den Ball hinterherrät, wenn immer wieder Spielerinnen andribbeln, also Richtung Tor andribbeln, dann haben in der Regel die Gegnerinnen die Tendenz, immer tiefer zu fallen. Das heißt, es gab dann Situationen, in denen dann die Sechserinnen und die Innenverteidigerinnen 5 Meter Abstand zueinander hatten und die 16er Kante war eigentlich schon fast schon dann der Bereich, an dem Wolfsburg agieren konnte, also fast jetzt ein bisschen übertrieben. Und das hat Wolfsburg einfach sehr, sehr gut genutzt. Dann hat Dijkstra ist angetribbelt, Camilla Küver ist angetribbelt, Janina Minge hat sich dann fallen lassen, konnte dann vor diesem Raum angespielt werden, hat nach links und nach rechts verteilt. Also das hat der VfL sehr, sehr gut gemacht. Sie haben das wunderbar ausgespielt und eben wie gesagt, ich finde gerade die Ruhe, die der VfL aktuell hat, die ist wirklich bemerkenswert, weil es eben auch immer wieder zu Chancen führt und nicht so wie in der Vergangenheit ein fruchtloser Ballbesitz ist, sondern sie schaffen es immer wieder in interessante Situationen zu kommen. Zum Beispiel haben sie Bussi immer wieder gut freigespielt. Wenn die noch einen guten zweiten Kontakt hätte, dann wäre da schon viel, viel mehr passiert. Das ist leider noch so ein kleines Problem von ihr. Aber auf der anderen Seite natürlich könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was Svenja Huth mit einer Abwehr anstellt, die die ganze Zeit hinterherlaufen muss. Und Alexander Popp, das wissen wir ja sowieso, welche Qualitäten sie hat. Und Schjelland auch sehr, sehr gut als Ballverteilerin. Also das hat der VfL alles toll gemacht. Nichtsdestotrotz empfinde ich es als bisschen überflüssig, jetzt mehr analytische Tiefe hier zu geben, vor allem in der doppelten Überzahl. In der doppelten Überzahl hat es der VfL auch gut gemacht. Aber ja, das muss auch so sein. Und gleichzeitig kann man jetzt auch bei Leverkusen dann nicht so viel sagen. Also es war interessant, dass Leverkusen auch in Unterzahl, in einfacher Unterzahl, die Abstöße zunächst noch kurz ausgeführt hat. Und gerade Anne Moll hatte da zweimal Fehlpässe mit dabei, wo man den Eindruck hatte, Mensch, gebt ihr doch ein bisschen Zeit, jetzt erstmal anzukommen in diesem Spiel. Das hatte sie ja auch nicht so oft im Zettel, dass sie in der ersten Minute reinkommt für die eigentliche Vertreterin von Friederike Rehpohl. Später haben sie auch manchen Abstoß lang ausgeführt. Und ansonsten gab es auch viele gute Defensivaktionen, auch gerade Turani, die dann eben die rote Karte sieht, hat wirklich einige tolle Last-Minute-Tacklings mit dabei gehabt. Es gab auch ganz einzelne Umschaltsituationen, also auch eine doppelte Unterzahl hält Carlotta Wamser nicht davon ab, dass wenn sie 40 Meter Rasen vor sich hat, dann bedribbelt sie den mit ihrer ganzen Wucht. Das war auch schön zu sehen und man muss auch sagen, Leverkusen kann erhobenen Hauptes aus diesem Spiel herausgehen. Es hat tatsächlich Roberto Petzold wortwörtlich so nach dem Spiel gesagt und ich würde ihm da aber voll zustimmen. Sie haben wirklich nach einer englischen Woche alles gegeben, was möglich war und es war ihnen aber nicht gegeben, in diesem Spiel irgendwie eine Rolle zu spielen, die sie nah an einem Punktgewinn bringt. Vielleicht wäre es bei 11 gegen 11 besser gewesen, schwer zu sagen. Ich persönlich finde, dass der VfL Wolfsburg gerade mindestens eine sehr starke Phase hat. Man könnte auch argumentieren, ob es vielleicht gerade das stärkste Team der Liga ist gegen einen verletzungsgebeutelten FC Bayern. Also ich glaube, das ist das, was man zu diesem Spiel sagen sollte. Ich habe hier zwar tatsächlich noch Dinge auf meinem Zettel. Es liegt aber auch daran, dass ich dann schon wusste, okay, ich schreibe mir mal lieber mehr Dinge noch auf, als ich es normalerweise tue, wenn ich noch Gäste habe. Da versuche ich dann eher so aus meiner Erinnerung noch Lücken zu füllen. Aber das wird ja albern. Jetzt bin ich hier schon bei über einer halben Stunde und habe erst 2 Spiele hinter mir. Das wäre natürlich ein guter Gag, wenn jetzt die Solo-Sendung länger wird als mit 2 Gästen. Ich fürchte ganz Schlimmes. Naja, also Wolfsburg, 16 Punkte, 3 Punkte hinter dem FC Bayern. Fürs Torverhältnis hat das natürlich auch gut getan. Dieses 5:1, das steht jetzt bei plus 15. Für Wolfsburg geht's nach der Länderspielpause ins Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Leverkusen wiederum wird nach der Länderspielpause gegen Jena auswärts versuchen, einen Dreier zu sammeln. Leverkusen ist punktgleich mit Rang 3. Also wir haben die Tabellenkonstellation, wie wir sie schon häufiger erlebt haben, dass zwischen Rang 3 und Rang 8 sind nur 3 Punkte. Das heißt, einzelne Siege können da aktuell noch viel verschieben in der Tabelle. Schauen wir mal, wie es dann ist, wenn die Saison ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Und gleich würden wir auch über Hoffenheim sprechen, aber vorher hören wir gemeinsam noch das.
Yeah.
habe hier drei Versionen von diesem Jingle liegen und ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, was die Unterschiede zwischen diesen drei Versionen sind. Ich glaube, es hatte mit dem Bett zu tun am Schluss, über das ich dann drüber reden muss. Seid gespannt mit mir gemeinsam auf die dritte Version von diesem Bumper. Dann werde ich es vielleicht herausfinden, weil ich völlig panisch anfangen muss zu moderieren. Diesmal noch habe ich den Übergang geschafft und einen guten Start hingelegt in dieses Segment fürs Spiel zwischen der SGS Essen und der TSG aus Hoffenheim. Und diesen guten Start haben eigentlich auch beide Teams hingelegt, nämlich sowohl Essen als auch Hoffenheim. Aber bei einem Team hat es zu einem Tor geführt und bei dem anderen eben nicht. Und ich lasse euch mal noch kurz 2 Sekunden Zeit. Ratet mal, wer hat das Gegentor kassiert und wer hatte den guten Start? Ja, ihr habt recht, die SGS hat mal wieder ein Gegentor kassiert und zwar in der 5. Minute, das im 6. das von 7 Spielen hat man jetzt 6-mal einen Gegentreffer in den ersten Minuten kassiert. So ist es richtig. Und das obwohl, und das bezieht sich eben jetzt auf den guten Start der SGS, Ramona Meyer eine sehr, sehr gute Chance hatte. Schon in der ersten Minute, Kowalski schlägt einen langen Ball, den Jansens viel zu kurz zurückspielt, so kann Potzi dick ausspielen und eben auf Ramona Meyer legen. Und die braucht für ihren Abschluss zu lange, so kann Lisanne Kaut sie noch blocken zur Ecke. Das ist eine typische Situation, wo man gerade vom Sofa aus denkt, Mensch, sie muss ihn doch nur reinschießen. Ich glaube aber jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, manchmal braucht das einen Moment, bis man seine Beine sortiert hat. Und natürlich, sie hätte schneller abschließen können. Ich glaube, dass ihr das periphere Sehen für Kaut gefehlt hat. Sie hat sich zu sehr auf den Ball konzentriert, sonst hätte sie irgendwie versucht, mit der Spitze den einfach ins leere Tor reinzuschieben. Es war ihr nicht vergönnt und das ist ja wirklich klassisch für die Situation der SGS. Also nach 5 Minuten liegt man dann schon 0-1 hinten. Es war übrigens eine Ecke, die zu diesem Gegentreffer geführt hat. Aber es gibt auch positive Dinge für Essen, die in diesem Spiel passiert sind. Also in die zweite Hälfte ist man gut gestartet, allerdings ehrlicherweise auch nur mit kleineren Chancen. Und es gab einige Aktionen, in denen man eine höhere Niederlage verhindert hat. Also Jacqueline Meissner rettet einmal klasse auf der Linie. Bei einem weiteren Fehler schießt Diem nur an die Latte. Ansonsten schiebt aber Essen weit nach vorne und baut damit immer wieder einen vermeintlichen Druck auf. Allerdings ist Hoffenheim inzwischen auf einem Level angekommen, in dem man das eben auch ausnutzen kann. Deswegen die großen Chancen, das muss man schon so ehrlich sagen, die hat am Ende Hoffenheim. Grimm scheitert noch mit einem Freistoß an Luisa Palmen, die wieder im Tor stand. Natter trifft nur den Pfosten und vergibt dann in der 92. Minute noch einen Konter in Überzahl. Also will sagen, obwohl ich schon auch wirklich betonen will, die SGS hatte auch gute Ansätze in diesem Spiel. Hoffenheim war überlegen und Hoffenheim hätte das mit mehr als nur 1-0 gewinnen müssen. Am Ende ist das aber genau der Endstand. Und die Frage ist so ein bisschen, was können wir beobachten bei der SGS? Was gibt es an Veränderungen, die Jessica Wissmann vielleicht implementieren kann langsam? Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Mit der Trainerlizenz, doch, das habe ich schon gesagt, dass sie quasi, auch deswegen brauchen sie einen weiteren Trainer definitiv, weil ihr die nötige Lizenz fehlt, um erste Liga zu coachen. Was hat sie jetzt in diesem Spiel gemacht? Also interessant war vor allem die Positionierung von Natascha Kowalski. Die hat sich, also sie hat Sechserin gespielt die meiste Zeit. Sie hat gegen den Ball häufig die Kette, die Viererkette zur Fünferkette aufgefüllt und es gab immer wieder Momente, in denen sie im Spielaufbau rechte Innenverteidigerin war. Manchmal auch Sechserin, wenn sie dann in der Zweierreihe aufgebaut haben. Das fand ich interessant. Ich fand auch interessant, wie man damit nämlich so ein bisschen das Pressing umgehen konnte, denn Hoffenheim hat es in seinem 4-4-2 so relativ klassisch angelegt und da hat man eigentlich dann über diesen Dreieraufbau und manchmal sogar einen Viereraufbau, Platten hatten sich manchmal auch noch daneben fallen lassen, neben die Innenverteidigerin und dann hattest du wirklich einen 4-2-Aufbau und sehr, sehr wenig Gefahr, also zumindest vermeintliche Gefahr, eben durch Fehler im Spielaufbau für Essen, durch Ballverluste. Das war jetzt auch deswegen, glaube ich, nicht so das große Thema in diesem Spiel. Ansonsten war es noch interessant, wie sehr man ein Bewusstsein dafür hatte, keine langen Bälle hinter die Kette zuzulassen. Das hat aber leider zu einer Überkompensation meiner Meinung nach geführt. Bei erwarteten tiefen Bällen war die Kette so gestaffelt, dass Hoffenheim mega gut flach hätte reinspielen können zwischen diese Kette. Hat Hoffenheim aber nicht so oft gemacht. Also deswegen, es wurde nicht bestraft, aber ich glaube, kommende Gegner werden mal antesten, wie Essen das so macht bei erwarteten langen Bällen und das dann vielleicht nutzen. Aber ansonsten war das eigentlich ein okayes Spiel von der SGS, von dem Niveau kommend, auf dem man sich eben gerade befindet. Es gab natürlich auch die riskanten Momente, also Luisa Palmen spielt in der 45. zum Beispiel so einen Pass auf Kowalski, dieser klassische Pass, die Sechserin, also in dem Fall war Kowalski Sechserin, kommt der Torhüterin entgegen, sie werden hoch zugestellt, die Torhüterin spielt dann den vertikalen Pass und dann ist die Ball an und Mitnahme ist so wichtig, um diesen Ball nicht zu verlieren. Und das hat aber Kowalski hinbekommen, deswegen hat sich's nicht gerecht. Ich fand den Ball ein bisschen zu riskant. Im Aufbau bringt sich aber insgesamt Essen manchmal in Probleme. Die Innenverteidigerinnen stehen sehr breit. Meißner schlägt dann zum Teil so komische Bälle in den Halbraum, bei denen ich mir auch gar nicht immer sicher war, was jetzt eigentlich der Gedanke dahinter war. Das war so ein bisschen so Elvira Herzog Gedächtnisbälle. Wir chippen mal über die anlaufende Verteidigerin einfach irgendwo Richtung Halbraum und gucken mal, was dabei herauskommt. Aber insgesamt muss man auch sagen, dass Hoffenheim das jetzt nicht wahnsinnig bestraft hat. Also ich habe es ja schon gesagt, der Spielaufbau war zwar nicht gut bei Essen, aber er war kein Problem. Ansonsten ist bei Ramona Mayer noch aufgefallen, dass sie einfach derzeit nicht nur wegen dieser vergebenen Chance, sondern die ist in keiner guten Phase. Die hat auch ein ganz schlechtes Timing im Defensivzweikampf. Da gab es dann meistens Foul und eben Freistoß für die TSG. Luisa Palmen wiederum, die auch gute Aktionen hatte, hat aber diesen einen riskanten Pass auf Natascha Kowalski bei einem Freistoß in der 53. verschätzt sie sich komplett. Aber es gab auch positive Dinge und da ist zum Beispiel Ostermeier zu nennen, die in der zweiten Hälfte immer wieder zu Vorstößen kommt über ihren Flügel. Einmal flankt dann Elmasi zu ungenau, einmal kann Pozzi den Ball nicht kontrollieren und zwei, dreimal hat sie so eine Situation, wo sie dann selbst diagonal reindribbelt in den Sechserraum und alle diese Aktionen waren gute Aktionen von Ostermeier, die eben nur nicht zu Ertrag geführt haben, sonst würden wir das hier, glaube ich, nochmal mehr herausarbeiten. Sie hatte auch gute Defensivaktionen, so wie Jacqueline Meißner ja auch mit ihrer Rettungstat und auch, es gab diesen 2-versus-1-Konter, wo Meißner na wirklich super die Verlagerung noch abblockt von Cherci, glaube ich, war das in der 89. Minute. Insgesamt haben Fürst, Meister und Ostermeier, die haben sehr weit nach vorne geschoben in der zweiten Hälfte und insgesamt war auch der Zugriff aufs Spiel ein aktiverer bei der SGS. Also und das betrifft eben nicht nur die genannten Spielerinnen, sondern auch Cassandra Pozzi zum Beispiel, auch Leonie Köpp, die dann eingewechselt wurde. Die sind wirklich in einem guten Tempo unterwegs gewesen in ihren Pressingaktionen und das ist so ein unterschätztes Element des Pressings, dass du das gerade gegen ein aufbaustarkes Spielteam wie die TSG, dass du es eben auch in dem richtigen Tempo machen musst. Du musst die richtige Entscheidung treffen, wann schiebe ich drauf und dann musst du aber auch committen, wie man neudeutsch sagt. Also du musst dich darauf einlassen und das dann auch mit 100% ausführen. Und ich finde, da waren gute Momente mit dabei von allen Spielerinnen. Also gerade Pozzi auch flach ist definitiv auch da zu erwähnen. Die haben Jill Jansens auch ganz schön manchmal tief gebunden, um es mal so zu sagen. Und das ist gegen Jill Jansens keine schlechte Idee. Und zuletzt kann man noch sagen, mit Lucy Minne gab es noch eine 17-jährige Bundesliga-Debütantin für die SGS Essen. Das heißt, auch das ist jetzt passiert. Wir sehen jetzt mehr die jungen Spielerinnen als noch zu Beginn dieser Saison. Insgesamt muss man aber sagen, dass es ein verdienter Sieg war für die TSG aus Hoffenheim. Das liegt unter anderem an einem sehr guten Pressing in der Anfangsphase. Hoffenheim verschiebt immer sehr in Richtung des Balles in der Ende der ersten Hälfte hat da so ein bisschen der Druck gefehlt. Da hat man genau das gesehen, was ich gerade aus Essener Sicht schon angesprochen habe. Da konnte sich dann Essen daraus befreien. Und es war ein bisschen mehr das Risiko da, dass Essen dann eben auf die ballfahrende Seite rüberkommt. Das haben sie nicht so oft geschafft, aber der Theorie nach wäre das möglich gewesen. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass es auch deshalb oft lange Ballbesitzphasen für die SGS gab, weil es manchmal den ein oder anderen kleinlichen Pfiff gab von Rim Hussein und das hat einfach den Rhythmus dieses Spiels immer wieder gebrochen und das kam Essen mehr zu Pass als Hoffenheim. Ansonsten gab es in der zweiten Hälfte einen 3-2-Aufbau mit Dorn als linker Innenverteidigerin, Harsch als zentrale Innenverteidigerin und Diem rechts daneben. Also sprich, man hat dann auch leicht angepasst. Ich glaube, der Plan war ursprünglich eher, das über Dick und eben die beiden Innenverteidigerinnen, Diem und Dorn, zu lösen. Hat mir besser gefallen in der zweiten Hälfte, weil es einfach noch ein bisschen aussichtsloser war, für Essen anzupressen, weil es eben immer noch die Möglichkeit des Rückpasses auf Dick gab. Und das ist zwar kein schöner Pass, weil der bringt dich erstmal nicht rein, aber wenn es die Gegnerin lockt und du den Ball nicht verlierst, weil Dick das ja auch sehr, sehr gut kann, ihn dann weiter zu verteilen, dann warum nicht auch mal so spielen? In der zweiten Hälfte hat Hoffenheim vor allem Chancen nach Flanken und dabei vor allem am zweiten Pfosten oft Überzahl. Das ist relativ klar, weil eben Essen ja auch auf den Flügel rausschieben muss, von dem die Flanke kommt. Manchmal fand ich das Durchdecken aber ein bisschen komisch, wie es Essen durchgeführt hat. Also da müsste man jetzt nochmal ins Detail reingehen, warum da manchmal 2-gegen-1 Situationen am zweiten Pfosten waren. Aber zumindest in 2, 3 Situationen hat man Luft durchgedeckt. Also da hatte eine Spielerin einfach keine Gegenspielerin. Und dann ist es leider einfache Mathematik, dass dann meistens am zweiten Pfosten, also im Rücken der Spielerin, die keine Spielerin hat, da wird irgendwo jemand frei sein. Denn Hoffenheim ist jetzt nicht dafür bekannt, aus Sicherheitsgründen nur eine Spielerin in den gegnerischen Strafraum zu schicken. Das war, glaube ich, noch so ein kleines Detail, an dem könnte man arbeiten. Und wenn Hoffenheim ins Übergangsspiel gekommen ist, dann wieder häufig über die Außenverteidigerinnen. Die haben aber in diesem Spiel, also da waren nicht die besten konstruktiven Pässe mit dabei. Das hat Hoffenheim schon viel, viel besser hinbekommen in dieser Saison. Nichtsdestotrotz, eigentlich muss Hoffenheim hier deutlicher gewinnen. Ich habe den Natter-Pfostenschuss schon angesprochen und auch den vergebenen Konter. Also es war ein verdienter Sieg für die TSG. Und dann sind, glaube ich, viele Aspekte, die ich jetzt angesprochen habe, auch wirklich nicht mehr so relevant. Und eine Personalie wollte ich euch aber noch erzählen von diesem Spiel. Viel Duma kommt und hat ihr Debüt gegeben und die spielt mit einem Kopfschutz. Und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich hoffe, ich denke dran, ich schreibe es mir jetzt gerade auf, aber dann werde ich es verlinken in den Shownotes. Die spielt mit einem Kopfschutz, weil sie 2015, als sie noch sehr jung war, mit dem Kopf auf den Rasen aufgeschlagen ist bei einem Luftduell. Und sie hat dieses Spiel noch zu Ende gespielt. Sie hat nichts gemerkt von einer möglichen Gehirnerschütterung. Auf der Rückfahrt dann hat sie fast nur geschlafen. Das war vermutlich das erste Symptom. Und es war dann nämlich so. Sie hatte eine Gehirnerschütterung und das hat sie wirklich eine ganze Weile beschäftigt. Sie hatte über ein Jahr lang damit zu kämpfen. Das hat sie alles dem SRF mal erzählt. Ich werde es verlinken. Deswegen spielt sie mit Kopfschutz und weil ihr ja wisst, Kopftreffer und Kopfverletzungen im Fußball sind so ein bisschen mein Thema, denn ich habe die Sorge, dass das einfach immer noch nicht mit der nötigen Seriosität von allen Beteiligten behandelt wird. Deswegen wollte ich darauf hinweisen, wenn ihr jemanden mit Kopfschutz spielen seht, dann könnte es Viel Duma von Hoffenheim sein. Ich glaube, das reicht an Analyse zu diesem Spiel. Es war interessant, wie es Hoffenheim nicht geschafft hat, in die Zwischenräume zu kommen. Also nur manchmal geschafft hat. Ich glaube, da lag gutes Analysematerial vor. Ich glaube, da gibt es so 2, 3 Szenen, wenn die Torodoros Dedes rausklippt und die seinem Team zeigt, kann er ganz einfach sagen, schaut mal, hier muss der Pass hinkommen und zwar eigentlich relativ schematisch. Das kann man sogar an der Taktiktafel aufzeichnen. Und das wird noch gegen andere Gegner wahrscheinlich auch der Fall sein, dass es diese Passwege gibt. Nichtsdestotrotz gewinnt Hoffenheim das und springt eben damit auf Rang 3, ist damit erster Verfolger von Wolfsburg und von Bayern. Und genau jenes Wolfsburg wird ja auch nächster Gegner für die TSG sein, auswärts dann nach der Länderspielpause, bevor man dann auch gegen Freiburg spielt, über die wir jetzt dann gleich noch sprechen werden. Für die SGS ist die Situation natürlich weiter keine gute, aber sie ist noch nicht verloren. 5 Punkte Rückstand sind es auf den HSV aktuell, der auf Rang 12 liegt und damit auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Nach der Länderspielpause geht's zum FC Bayern. Das ist natürlich ein undankbares Spiel. Aber die Spiele, die werden jetzt oft undankbar sein für die SGS. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch mehr von den jungen Spielerinnen sehen und ob sich hier vielleicht langsam etwas zurechtrücke. Denn in manchen Momenten dieses Spiels hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht mehr, welches der dritte Musikvariante war, weil ich alle hier schon abgespielt habe. Hören wir doch einfach mal rein und vielleicht werden wir ja überrascht. Ich habe keinen Unterschied gehört. Ich spiele als nächstes die andere Musik wieder. Die war ein bisschen entspannter, fand ich tatsächlich. Wir sprechen jetzt über das Spiel des SC Freiburg, denn der liegt auf Rang 4 nach diesem Spieltag und damit sprechen wir automatisch auch über das Spiel des 1. FC Nürnberg, denn in Nürnberg fand diese Partie statt und es war von Beginn an eine interessante, also schon in der 6. Minute geht Roman an Karl vorbei und Polaschkova schießt noch am Tor vorbei. Na, ebenfalls in der 6. Minute kommt nach einem Fehlpass im Freiburger Aufbau Natasja Lein zum Schuss, wird aber geblockt und in der 14. Minute geht tatsächlich der 1. FC Nürnberg in Führung. Fabian verliert den Ball an Hohmann, die leitet den Konter ein. Lein bekommt von Polaschkova den Ball und dribbelt an. Sie selbst kommt nicht zum Abschluss, kann aber auf Gutenberger passen und die trifft zum 1:0 und damit führt der Außenseiter in dieser Partie, der gar nicht so recht wie ein Außenseiter spielt. Zwar hat Freiburg mehr Ballbesitz und auch mehr Chancen, aber es gibt immer wieder die berühmten Nadelstiche, die wir so gerne sehen im Fußball. Immer wieder gibt es gute Chancen. Und weil Larissa Russek im Tor des 1. FC Nürnberg sehr, sehr viele gute Paraden hat und einfach immer zur Stelle ist, bleibt es eben sehr lange bei diesem 1:0 aus Sicht des Clubs. Und noch vor der Pause verändert sich das sogar hin zu einem 2:0. Nach einem Fehlpass von Freiburg kann Nürnberg in der 40. Minute umschalten. Eigentlich vergibt Polaschkova die Chance schon, muss man sagen, durch einen schwachen Pass, aber weil Miller den Ball zurückerobert und wieder zu ihr spitzelt, kann sie aus der Drehung vom Strafraumeck aus schießen und zum 2:0 treffen. Die Freude ist sehr groß, es ist endlich ihr erster Bundesliga-Treffer und dazu noch ein sehr, sehr schöner, muss man sagen. Die zweite Hälfte, sie beginnt dann mit einigen Schüssen von Egli, die eingewechselt wurde und in der 52. Minute fällt das nächste Tor. Nach einem langen Ball ist Luca Birkholz durch und will eigentlich nach innen flanken, aber von Olivia Wosch abgefälscht geht der Ball ins Nürnberger Tor zum 1:2. Es sieht so aus, als könnte jetzt Freiburg hier richtig den Fuß in die Tür bekommen, aber in der 56. Minute, da geht die wieder ein Spalt weiter zu, denn da dribbelt Lein nach einem langen Ball in den Strafraum, dribbelt in den Strafraum hinaus nach einem langen Ball, so ist es richtig, bleibt etwas glücklich im Ballbesitz, ehrlicherweise, denn Stegemann hatte den Ball eigentlich geklärt und schießt dabei, glaube ich, aber Senk an, die mit Lein in den Strafraum hineingerannt war. So kann dann Natasja Lein nach innen passen, sie hat als Passempfängerin Licina. Vor Licina steht Merit Felde. Was muss sie machen? Sie muss zum Ball gehen. Sie spitzelt den Ball ins eigene Tor. Das heißt, das nächste Eigentor dieser Partie stellt wieder den Abstand von 2 Toren her. 3:1 für den 1. FC Nürnberg. Und jetzt gibt's durchaus noch einige Chancen für die Klubberinnen. Also Lein wird nochmal geblockt. Eine Minute später, in der 62. Minute, wird Miller nach Pass von Lein geblockt. Aber auch Freiburg hat einzelne Chancen. Es sind allerdings nicht die größten und deshalb ist es vielleicht auch kein Zufall, dass es bis zur 93. Minute dauert, bis dann letztlich der Schlusstreffer dieses Spiels fällt. Lein will in einen Konter gehen, verliert aber den Ball und hat dann in der Situation nicht mehr die Kraft, auf links zu helfen. So bekommt Freiburg ein 3:2 und das Lustige ist, dass Lein nicht geholfen hat, hat sich gar nicht ausgewirkt, denn Freiburg zockt das gar nicht aus, sondern sie flanken direkt, ist durchaus so ein bisschen repräsentativ für den Spielansatz von Freiburg in dieser Partie. Birkholz schießt und trifft dabei Egli und die stoppt den Ball und trifft aus kurzer Distanz. Das heißt, der SC, der erzielt hier zwar noch einen Treffer zum 2:3, aber da war eben auch sehr, sehr viel Zufall mit dabei. Und am Ende ist das dann der Endstand. Das heißt, der Club gewinnt schon wieder und hat jetzt überhaupt in dieser Saison erst 2-mal verloren in der Bundesliga und aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt, was eben dann insgesamt einen Punktstand von 9 bedeutet nach 7 Spielen. Das sieht sehr, sehr gut aus und das deckt sich eben auch mit dem, was man analytisch zu diesem Spiel sagen kann. Interessant fand ich erstmal, das ist jetzt nur so eine ganz kleine Detailbeobachtung, die wäre zum Beispiel nie in der Sendung gelandet. Sowas sage ich nicht, wenn ich Gäste mit dabei habe. Das steht dann zwar auf meinem Zettel, aber das ist dann uninteressant. Aber in der allerersten Pressing-Sequenz, da wissen Polaschkova und Licina noch nicht, wie hoch sie draufpressen sollen und Thomas Ostendorf von draußen, der ruft und sagt, Nee, ihr sollt jetzt schon Attack, Attack, sagt er. Und dann schieben sie drauf. Und generell zum Pressing vom Club kann man noch sagen, dass das sehr auf Ballführung und nicht auf Ballgewinn hin ausgerichtet war. Also klar, im besten Fall gewinnst du auch den Ball im Pressing. Aber im ersten Moment, glaube ich, wollten sie nur lenken und wollten damit auch dem eigenen Team ein Signal geben, welchen Flügel verteidigen wir jetzt, wohin müssen wir schieben. Und das hatte den angenehmen Effekt, also im schlechtesten Fall fällt man dadurch in eine Passivität, weil man eben dieses Tempo im Anlaufen und diese Aggressivität nicht immer umgesetzt bekommt. Aber im besten Fall, und den würde ich jetzt mal hier zu Rate ziehen, hast du damit einen relativ Energiespaß. Das ist die Energiesparversion eines Pressings. Und das hat man vor allem an Polaschkova gemerkt, die sich wieder total aufgerissen hat, die auch später dann verletzt ausgewechselt werden musste. Mal wieder, muss man leider sagen. Aber diese irren Sprintzahlen, die sie aufgelegt hat in den ersten Spielen, wo man auch manchmal den Eindruck hatte, ja, wie soll die denn ein Spiel durchhalten, wenn die schon gegen den Ball einfach 10, 15 Sprints machen muss, um anzulaufen, die hatte sie nicht mit drin. Und ich halte das für eigentlich, zumindest für manche Spiele, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Variante für sie. Also Palaschkova ist eher seitlich angelaufen, eigentlich fast nie im Vollsprint. Es gab ganz, ganz seltene Situationen, wo sie das gemacht hat. Und denen ging dann eigentlich immer irgendein Fehler von Freiburg heraus. Und meistens war es eben so, dass ihre Aufgabe im Pressing nur war, in Anführungszeichen nur, lauf die Verteidigerin so seitlich an, dass der Pass ins Zentrum zurück, dass der erstmal dicht ist, weil dann können nämlich alle anderen relativ einfach auf diesen Flügel rausschieben und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Staffelung und Freiburg muss es dann erstmal schaffen, auf die andere Seite zu kommen oder sich durch das Gewusel durchzuspielen. Über Freiburg sage ich gleich noch ein bisschen was, aber das fand ich ganz, ganz interessant. Insgesamt Polaschkova hat ein tolles Spiel gemacht, musste dann aber leider verletzt raus, sah so aus, als hätte sie Schmerzen am Schienbein gehabt. Dafür trägt man Schienbeinschoner, liebe Spielerinnen und Spieler. Also das machen jetzt alle nur noch mit so einem Bierdeckel-Alibi-Ding dran. Aber jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie sehr das wehtun kann. Ansonsten hat noch Sonja Hohmann ein gutes Spiel gemacht. Ich habe ihre Balleroberung vor dem 1:0 ja schon angesprochen und die hat so manches Mal Lisa Karl wirklich schwindelig gespielt, gerade bei ihrer Flanke auf Miller. Ich glaube, die Chance habe ich vorhin sogar im Spielfilm vergessen. Miller hatte die riesen Kopfballchance schon früher auf 3:1 wäre es, glaube ich, gewesen zu stellen und die war eben herausgespielt von Sonja Hohmann. Nach der Auswechslung von Polaschkova ist sie dann vorderste Anläuferin, bis sie dann von Däuber ersetzt wird und das übernimmt. Hat 6 Balleroberungen am Ende, Hohmann, und sehr, sehr gute Duelle am Boden. Also 9 von 14 hat sie da gewonnen. Das ist wirklich eine gute Bilanz gewesen. Und ich werde später noch was zu Lisa Karl sagen. Und dann ist ein Teil der Antwort auf die Frage, warum ich das zu ihr sage, weil eben Sonja Hohmann wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Dann gab es für mich noch so eine unsung Heroine in diesem Spiel, das war Licina. Ihr könnt mal drauf achten, also Miller und Licina, die nehmen sich da beide nichts, aber bei Licina ist es, glaube ich, ein bisschen unauffälliger, weil sie es mehr nicht im hohen Tempo immer alles löst, aber wie die ihre Laufarbeit einfach immer erledigt, also wie die einfach jeden Weg geht, der gegangen werden muss, das fand ich wirklich interessant. Die war auch ganz gut, glaube ich, durch, als sie dann ausgewechselt wurde in der 64. Minute. Aber hat wirklich ein gutes Spiel gemacht und hat ja auch mit ihrem Sprint das 3:1 so ein bisschen erzwungen. Interessant fand ich nach dem 2:3, da hat man so leichte Nervositätsanfälle beim Club gesehen. Also sie fangen diesen Treffer in der Nachspielzeit und dann führen sie den Anstoß in dieser Variante aus, indem man ihn eben möglichst weit Richtung Eckfahne bei den Gegnern ins Seiten ausschießt, damit man eben draufschieben kann und die Gegnerin erstmal eine tiefe Feldposition haben, in der man sie pressen kann. Problem war einfach nur, es hatten nicht alle den Plan oder die Kraft, da drauf zu schieben. Deswegen hat es zwar dazu geführt, dass der SC noch mal ein paar Meter mehr überbrücken musste, bis man wieder im Angriffsdrittel war. Aber eine wirkliche Pressing-Situation gab's nicht mehr. Insgesamt war es statistisch gesehen ein bizarres Spiel. Also nach Expected Goals hätte das Freiburg gewinnen müssen. Es waren 13 zu 26 Schüsse aus Sicht des 1. FC Nürnberg bei nur 26% Ballbesitz. Ich würde aber sagen, dass das auch eins der Spiele ist, wo man zum einen die physischen Daten definitiv mit reinnehmen muss, um die Nürnberger Leistung würdigen zu können. Also auch Miller, habe ich ja schon angesprochen, die ist wieder wahnsinnig viel gelaufen. Die hatte in der gegnerischen Hälfte eine Passquote von 100%. Hat allerdings auch nur 6 Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt. Also damit sieht man auch schon, woher kommen die negativen oder sehr wenigen Chancen, die Nürnberg hatte. Aber die waren wirklich gut. Und wenn eben Miller ihren Kopfball besser setzt, dann reden wir hier, glaube ich, anders über dieses Spiel. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dieser Sieg wäre unverdient gewesen, denn eben gerade in diesem physischen Bereich und auch durchaus im gruppentaktischen, also ich sag gleich noch ein paar Dinge zum SC Freiburg, die nicht geklappt haben. Und das hatte immer mit dem 1. FC Nürnberg zu tun. Und Nürnberg hat es vor allem auch perfekt offenlegen können, welche Probleme Freiburg in manchen Spielen immer noch hat. Und das hängt auch damit zusammen, dass man in der Defensive sehr, sehr viele gute Momente mit dabei hatte. Also Olivia Wosch hat natürlich dieses Eigentor, das ist aber sehr unglücklich. Aber gerade Clara Fröhlich, die hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Die hatte 11 Klärungsaktionen und 4 geblockte Schüsse. Also allein 4 der, wie viele Schüsse waren es von Freiburg? 26 Schüsse wurden geblockt von Clara Fröhlich. Wirklich gut. Auch Luisa Guttenberger im Passspiel 12 Pässe, 5 davon angekommen. Also das können wir ausklammern. Das ist wie Miller. Die haben quasi im Passspiel keine Rolle gespielt. Sie haben das eher überbrückt, wenn sie mal ins Angriffsdrittel rein sind. Aber 10 klärende Aktionen, ein abgefangener Ball, ein geblockter Schuss, eine Balleroberung und sie macht noch dieses Tor in der 14. Minute. Also da will mir ja wohl hoffentlich keiner erzählen, dass das ein schlechtes Spiel von Luisa Guttenberger gewesen sei. Und das ist eben so ein bisschen stellvertretend. Plus eben, habe ich Natasja Lein schon genügend gewürdigt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, sie hat immer wieder den Ball auch gewonnen gegen Senk und Fobian und hat so Freiburger Angriffe beendet. Beim 3:1 hat sie ein bisschen Glück, dass sie da im Ballbesitz bleibt, aber am Ende hat die 5 Schüsse, 6 Balleroberungen und Natasja Lein ist eben auch so eine, bei der du musst sehen, wie sie spielt und du musst eben diese Physis und diese Sprints und diese Laufdaten, die musst du sehen, damit du sehen kannst, warum funktioniert auch dieses Nürnberger Team insgesamt so gut, denn es ist eben meist ein klar nachvollziehbarer Ansatz, der auch immer auf die Gegnerinnen passt und dann ist er aber auch mit der nötigen, ja, Durchsetzungskraft und aber auch mit der nötigen Kondition ehrlicherweise durchgeführt. Also die sind zwar auch ordentlich am Pumpen hinten raus, aber mir scheint der Club ein fittes Team zu sein und das scheint einen Unterschied zu machen. Vor allem wenn, und damit kommen wir jetzt dann zum SC Freiburg, wenn du auf einen Gegner triffst, der so kleinere Probleme damit hat, jetzt nicht mit der Physis an sich, aber mit der Ruhe im Herausspielen von ja noch gar nicht Angriffen, sondern erstmal, wie kommen wir eigentlich ins Angriffsdrittel hinein, also von dem Übergangsspiel ins Angriffsdrittel. Da gab es ganz seltene Momente, in denen hat der SC fast an so einer diagonalen Linie entlang gespielt und dann hat das gut funktioniert. Es wurde nämlich auch so ein bisschen angeboten eigentlich vom Nürnberger Anlaufen. Also was meine ich damit? Stellt euch einfach eine Linie vor von der Innenverteidigerin auf die Außenverteidigerin, die relativ hoch positioniert ist und von der Außenverteidigerin dann wieder irgendwie in den Halb- oder in den Sechserraum hinein. Da gab es einen Angriff, der war wunderschön, das war in der 10. Minute, glaube ich, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Aber das hat 2-3 Mal gut funktioniert und ansonsten aber gar nicht. Ansonsten ist Freiburg durch das gelenkte Pressing vom SC immer wieder in die Situation gekommen, dass sie abdrehen mussten. Also sie konnten nicht aufdrehen mit Blick ins gegnerische Tor, sondern sie mussten abdrehen, weil sie eben angelaufen wurden von der Lein, von der Guttenberger, von der Miller, von der Licina und so weiter und so fort. Ich habe die Namen ja alle schon genannt. Und dann ging es eben wieder hinten rum. Das hat der SC dann trotzdem nicht schlecht gemacht. Also die ganz großen Fehler im Spielaufbau, die waren nicht mit dabei. Ich habe vorhin die eine Ausnahme schon genannt im Spielfilm. Und man hatte auch durchaus Platz im Zentrum. Also Sophie Nachtigall, die hätte da durchaus Dinge kreieren können, aber hatte da eine ganz schlechte Entscheidungsfindung. Also manchmal ist sie nicht reingedribbelt, sondern sie ist rausgedribbelt. Manchmal hat sie dann aus viel zu großer Distanz einfach geschossen, obwohl sie noch Platz gehabt hätte, noch weiter anzudribbeln. Und dann muss ja in der Regel jemand aus der Kette dir entgegenkommen. Dann öffnet sich dahinter ein Raum. Hat sie nicht gemacht. Manchmal hat sie gar nicht erst aufgedreht. Manchmal hat sie den Ball bekommen, hatte in ihrem Rücken, hatte sie Raum und hat den Ball aber klatschen lassen und ist erst dann wieder in den Raum gegangen. Sprich, Vororientierung wäre hier das Stichwort gewesen. Die hätte besser sein müssen. Ich will jetzt nicht aber zu sehr auf Sophie Nachtigall rumhacken. Sie wurde auch früher ausgewechselt. Also ich vermute, dass es jetzt Edmund Kaplani nicht komplett anders gesehen hat. Aber das jetzt nur als Beispiel für Dinge, die der SC liegen hat lassen, die vielleicht da gewesen wäre. Und generell ist das auffällig gewesen in dieser Partie. Aus welchen Gründen auch immer hat Freiburg seinen Ballbesitz selten zu Ende gespielt. Also es gab zwar Abschlussaktionen im wahrsten Sinne des Wortes, sie haben geschossen, sie haben aber zum Teil aus viel zu großen Distanzen geschossen und sie waren dann in manchen Aktionen nicht schnell genug. Also vor dem 0:1 zum Beispiel, da will sich Selina Fobian den Ball noch vorlegen und verliert ihn dann und das ist nicht ursächlich für das 0:1, denn da gab es noch 3 weitere Szenen, in denen man es hätte verteidigen können. Es leitet aber den Konter ein und das war für mich schon so ein bisschen sinnbildlich für die Probleme vom SC Freiburg. Man hatte so einen Quickfix, also so nach 20 Minuten etwa ist Merit Feld auf die Linksinnenverteidigerin-Position abgekippt. Das heißt, es war kein Zweieraufbau mehr, sondern ein Dreieraufbau. Damit hätte man eigentlich auch ganz gut einen Dreieck auf den Flügeln bilden und ausspielen können. Aber also Freiburg hat das nie eigentlich so richtig schlecht gemacht, aber auch selten richtig gut. Und dann hat eben die Klasse von Nürnberg gereicht, um da immer wieder dazwischen zu gehen. Und dann haben sie angefangen, so ab einer halben Stunde etwa, mehr lange Bälle aus der Aufbaukette in die vorderste Kette zu spielen. Ich glaube aber, das hat dem FCN auch richtig in die Karten gespielt, denn die waren einfach sehr, sehr scharf auf den zweiten Ball, haben da sehr, sehr viele zweite Bälle gewonnen oder auch viel einfach ins Seiten ausgeklärt. Und dann gibt es einen Einwurf, das ist sowieso nochmal eine komplett andere Situation. Und insgesamt war das, was mir über fast das ganze Spiel aufgefallen ist, vor allem beim SC, eine Frage des Tempos in der Ballverarbeitung. Sie haben sich einfach sehr, sehr häufig einen zweiten Kontakt gegönnt, sage ich jetzt mal an der Stelle, der Nürnberg die Zeit gegeben hat, zum Ball hin zu verschieben. Und Ballfahren ist der SC fast gar nicht gekommen. Und das wurde auch nicht so wirklich besser dann zur zweiten Hälfte. Da gab es einen Dreifachwechsel. Cillak, Egli und Bienz kamen für Schneider, Kolb und Nachtigall. Und was dann besser war, war die Besetzung des Zwischenraumes. Der war viel, viel besser besetzt. Es war viel, viel zentraler. Vorher gab es manchmal Situationen in der ersten Hälfte, in der zwar die vorderste Kette überladen war mit 5 Spielerinnen auf 4 Spielerinnen. Dann hat sich Gutenberger oft fallen lassen in die letzte Kette. Aber der Zwischenraum war zwar offen, aber da standen auch zu wenig Spielerinnen. Man kann natürlich auch argumentieren, dass er vielleicht auch deswegen offen war. Das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion. Ich glaube aber so ins Detail muss man da nicht gehen, weil ich glaube, dass das nicht der Grund dafür war. In der zweiten Hälfte war es dann nämlich so, dass dieser Zwischenraum wirklich super besetzt war. Da standen eigentlich dann 3 Spielerinnen drin im 8er-10er-Raum und zwar meist zwischen den Ketten. Und was hat Freiburg nicht gemacht? Dahin gespielt. Also viel, viel zu selten hat man den Klub wirklich mal im Zentrum herausgefordert, sondern sie sind immer wieder um den Druck herum gegangen. Aus welchen Gründen auch immer. Und das hat eben dazu geführt, dass man offensiv gar nicht so viele große Chancen hatte. Also ich muss den Expected Goals Wert nochmal gerade recherchieren, weil ich ihn mir nicht rausgeschrieben habe. Ich habe euch ja schon genannt, dass es eindeutig mehr Schüsse waren für den SC Freiburg. Ein Expected Goals Wert von 2,0 zu 0,9. Also ja, da war ein Zufallselement mit dabei bei diesem Sieg. Aber es waren sehr, sehr viele Chancen mit einem geringen Expected Goals Wert. Also wenn ich jetzt nur mal nach Qualität der Chancen in dieser Statistik sortiere, dann habe ich als beste Chance des ganzen Spiels Lela Egli mit diesem etwas zufällig zustande gekommenen 2:3 in der Nachspielzeit. Und dann dauert es schon bis zu Chancen von Fobian und Birkholz, die so ein Expected Goals Wert von 0,18 und 0,17 hatten. Und das ist, und ich zitiere das jetzt deshalb, weil das wirklich stellvertretend war für dieses Spiel. Ich finde, es gab ganz wenige große Chancen für den SC. Wenn, dann war Rusek immer zur Stelle. Die hat mir in dem Spiel viel besser gefallen als in manchen anderen in dieser Saison. Und dann hatte der SC vor allem ein Problem, denn alles, was ich jetzt gesagt habe, ist nur dann ein Problem, wenn du defensiv was zulässt. Und das ist nämlich tatsächlich passiert. Also Lisa Karl hatte große Probleme, die hat nur 1 von 8 Duellen am Boden gewonnen. Und ihr erinnert euch, was habe ich vorhin gesagt? Ja, genau, das lag unter anderem an ihrer Gegenspielerin. Und damit hat sich eben der SC immer wieder in Probleme gebracht. Auch Senk, die hat sehr, sehr viel probiert, aber sie wurde auch manchmal auf dem falschen Fuß erwischt. Kann man, glaube ich, auch nicht anders erwarten bei ihrer Jugend. Aber der Club war dann tatsächlich erstaunlicherweise das cleverere Team in diesem Spiel. Und das klingt wie eine total oberflächliche Analyse und ich hätte mich, glaube ich, wenn Gäste mit dabei gewesen wäre, geärgert, weil ich wäre auch bei diesem Schluss rausgekommen, aber ich hätte es nicht so langatmig erklärt, logischerweise. Und das ist nämlich tatsächlich häufiger dann mal der Fall, dass wir rauskommen im Rasenfunk bei eben so vermeintlich einfachen Plattitüden. Sie hatten ein bisschen das Glück, hat ihnen gefehlt oder sie haben es nicht erzwungen oder hat dieser Quatsch, der halt manchmal auch gar nicht mit irgendwas dahinter gefüllt ist, sondern einfach nur so dahingesagt wird und dann ist es eben Quatsch. Aber ich glaube jetzt durch diese vielen Dinge, die ich erzählt habe, konnte ich ganz gut klar machen, wie ich es jetzt hier meine. Wir wären wahrscheinlich beim ähnlichen Fazit rausgekommen. Es hätte sich für euch aber vielleicht als Hörerinnen und Hörer ein bisschen anders angefühlt. Weil logischerweise so abnerden können wir jetzt nicht in so einem Einzelsegment. Vor allem, und das ist ja auch nochmal ein Aspekt, wenn Gäste mit dabei sind, sollen ja auch die Gäste glänzen. Also da will ich ja Bälle auf den Elfmeterpunkt legen und dann sollen die den aber reindreschen wie Harry Kane wieder und wieder und wieder. Und meistens gegen Ende der Segmente der einzelnen Vereine dann, da grase ich dann nochmal so ganz grob über meinen Zettel drüber und erkläre nochmal so eine Sache vielleicht. Aber niemand möchte, und das ist eh schon viel zu oft der Fall, diesen ewigen Monolog hören. Deswegen, ich glaube, wir wären in der Sendung auf ein ähnliches Fazit gekommen, aber wahrscheinlich über einen anderen Weg. So, wie es der Club ja auch geschafft hat. Über einen anderen Weg zu diesem Sieg zu kommen, der jetzt den Club auf den 9. Tabellenplatz schiebt und eben eine ganz wunderbare Länderspielpause verursacht. Nach der Länderspielpause geht's ins wichtige Auswärtsspiel. Wo? Habt ihr aufgepasst? 1. FC Köln. Die sind 2 Punkte hinter dem 1. FC Nürnberg. Und dann befinden wir uns übrigens in dieser November-englischen Woche. Also dann 3 Tage später Derby gegen den FC Bayern unter der Woche. Mega Terminierung. Glückwunsch nochmal DFB. Und dann geht's zum HSV. Also diese 3 Spiele in einer Woche, die werden sehr, sehr wichtig werden. Aber gilt ja ehrlicherweise für eigentlich fast alle Teams in dieser Liga. Für den SC Freiburg muss man festhalten, dass trotz dieser ärgerlichen Niederlage, die aber nicht unselbstverschuldet ist, man noch sehr, sehr gut dasteht. 13 Punkte, damit ja punktgleich mit Rang 3. Es geht jetzt dann nach der Länderspielpause gegen RB Leipzig in ein Heimspiel. Wir haben jetzt gesprochen über Platz 1, 2, 3, 4 und 5 dieser Tabelle, also Bayern, Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg und Leverkusen. Und jetzt kommen wir zum 6. Platzierten dieser Tabelle und das ist Eintracht Frankfurt. Auch Eintracht Frankfurt hatte eine Vorgeschichte zu diesem Spiel. Sie haben auswärts in Slowacko mit 1:0 gewonnen und damit eben die nächste Runde, nämlich das Achtelfinale im Europa Women's Cup erreicht, im Europapokal. Da wird man gegen PSV spielen. Das wird, glaube ich, sehr interessant werden. Und sollte man die nächste Runde erreichen, dann geht's im Februar gegen entweder Nordsjælland oder Mostar. Aber das sind noch ganz, ganz andere Themen. Nee, Moment, nicht Mostar, Entschuldigung. Das habe ich mir gerade falsch gemerkt. Ich werde es gleich noch nachgucken. Jetzt habe ich ja leider keine Pausen mehr dafür. Aber nach diesem 1:0 auswärts, bei dem man auch ordentlich durchrotiert hat und trotzdem auch ein gutes Spiel gemacht hat, nach allem, was ich von diesem Spiel mitbekommen habe, ich habe es nicht über 90 Minuten analysiert, ging es jetzt ins Heimspiel gegen Werder Bremen. Natürlich die Rückkehr von Fritzi Kromp, aber wir müssen uns gar nicht mit so Nebengeschichten aufhalten, denn auch das Spiel an sich war interessant. Memeti schießt einen Freistoß an die Latte. Blomqvist läuft alleine auf El Sherif zu, aber kommt nicht an ihr vorbei. Und gerade als man sich dachte, na, solche Chancen sollte man aber nicht liegen lassen, da macht dann genau jene Rebecca Blomqvist in der 33. Minute das 1:0 per Nachschuss. Nicole Anjomi hat vorher nach Pass von Ireleta Memeti eine gute Chance und dann schiebt Blomqvist ein zum 1:0 und nur wenige Minuten später kann dann Nicole Anjomi in der 40. Minute nach wiederum einem tollen Pass von Ireleta Memeti das 2:0 erzielen. Und ehrlicherweise war es das fast schon so ein bisschen. Es gibt zwar noch einen Freistoß von Mühlhaus, der auf der Latte landet, und es gibt noch so Halbchancen für sowohl Werder als auch für Eintracht Frankfurt. Also Altenburg fängt dann zum Beispiel noch einen Freistoß von Mühlhaus, den sie aus Torhüterinnen-Eck zieht, relativ gut ab. Und einmal grätscht Nemeth Anjomi gerade noch ab. Aber ehrlicherweise war es das fast schon. Also es fallen sehr, sehr wenige Chancen dann noch vom Laster für Eintracht Frankfurt. Und bei denen kommt man nicht über den Gedanken hinaus, dass das halt auch damit zu tun haben muss, wahrscheinlich schon, dass man eben einfach so viele Spiele hinter sich hatte. Also ich würde sagen, die erste Hälfte ist die, in der wir wirklich das Eintracht Frankfurt gesehen haben, wie man sich für dieses Spiel aufgestellt hat. Ich fand, dass es viele gute Balleroberungen gab, dass es ein sehr gutes Umschalten nach diesen Balleroberungen gab. Gerade Ireleta Memeti hat ein super Spiel gemacht, ihre Dribblings in den Zehnerreihenraum mit dem Blick für den Steckpass, die sind einfach wirklich, wirklich gut. Die hat viele Chancen vorbereitet. Im Abschluss wiederum, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. 5 Schüsse, keiner davon ist aufs Tor gegangen. Bei SofaScore gibt es inzwischen einen Rating-Breakdown. Da sieht man, wie sich die statistisch errechnete Note aufteilt. Und da ist alles im Positiven bei Releta Mehmeti, nur das Shooting, also eben die Abschlussgenauigkeit, die ist sehr im Negativen. Aber sie hat am Ende 7 Shot-Creating Actions. Und wenn ich euch gerade schon gesagt habe, dass es ja so viele Schüsse dann gar nicht gab für Eintracht Frankfurt, nämlich 18 waren es insgesamt, dann seht ihr schon, welche Rolle sie gespielt hat. Und sie passt auch wirklich sehr, sehr gut in dieses System, also in diesem linken Achterraum oder Zehnerraum, egal wie ihr wollt, in dem sie unterwegs ist, mit dem sie dann eben invers nach innen ziehen kann, eben dann auch mit rechts abschließen kann oder eben durchstecken. Das ist noch fast die bevorzugte Variante. Ich glaube, sie will eigentlich lieber vorbereiten als selber schießen. Das passt wirklich sehr, sehr gut und das war auch in diesem Spiel zu sehen und führt ja auch tatsächlich zu einem Assist. Und dann kann man Rebecca Blomqvist definitiv noch hervorheben, die zwar die Chance vergibt aus 1-0, es aber dann letztlich doch schießt und insgesamt einfach sehr, sehr aktiv ist. Und die Geschwindigkeit von Rebecca Blomqvist, also Blomqvist und Nicole Anjomi, das ist so eine Gefahr für den Bereich hinter der Abwehrkette. Das hast du Werder Bremen auch durchaus angemerkt in einigen einzelnen Szenen. Ich werde gleich noch mehr zu Werder sagen. Aber das ist schon wirklich ein Pfund, was da die Eintracht hat. Und in diesem Spiel konnten sie es eben auch auf die Waage legen, weil sie die Balleroberung hatten. Und das ist eben der wesentliche Punkt, der, finde ich, viele Spiele von Eintracht in dieser Saison von dem hier jetzt abgrenzt, haben sie diese Balleroberungen. Und es muss gar nicht das höchste Pressing der Welt sein, sondern das kann auch, also Werder hatte immer wieder Probleme auf dem Sechserraum. Also wenn nicht Juliane Wirtz den Ball hatte, lässt sich ja auch gerne mal fallen, kippt ja auch gerne mal ab. Aber wenn nicht sie den Ball hatte, dann haben sie durchaus auch mal schlechte Pässe gespielt und das waren gar nicht immer Fehlpässe, also in der Statistik hat man das gar nicht so rauslesen können, aber wenn man mal drauf achtet, gibt es bei Werder verhältnismäßig viele Pässe, bei denen es allein einen Kontakt braucht, um den Ball irgendwie zu verarbeiten und man muss mit 2 Kontakten spielen. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, ihn mit einem Kontakt weiterzulegen. Und das soll klar sein, jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, das unterscheidet gute von sehr guten Teams und das ist wirklich nicht einfach und kann auch nicht erwartet werden. Aber in dem Spiel waren eben auch wirklich so kleine, ungenaue Pässe mit dabei und auf die war Eintracht Frankfurt wirklich scharf. Die haben sie sich oft gepackt und dann geht's halt zack, zack schnell. Und auch Laura Freigang hat wesentlich aktiver gespielt in diesem Spiel, hat ja auch treffen können im Europapokal. Insgesamt hatte sie 3 Schüsse jetzt in dieser Partie und 4 Shot-Creating Actions, also eben hat Schüsse kreiert mit eben Aktionen von ihr. Lisanne Gräve hat mir gut gefallen, die war vor allem, das war so eine Spielerin, die eben in den direkten Duellen sehr, sehr häufig Endstation für Bremer Angriffe war und das war ein Problem, weil Gräve weiß dann auch genau, wo sie den Ball hinspielen muss, dass es dann auch schnell nach vorne geht und dass ihn irgendwann Mehmeti bekommt oder gleich direkt gesteckt wird auf Blomqvist oder auf Anjomi, hatte auch eine hohe Passquote, also war da sehr, sehr sicher im Spiel. Und Nicole Anjomi, wir alle wissen, was sie an guten Tagen leisten kann und das war definitiv ein guter Tag. Über die Abwehr von Frankfurt kann man dann gar nicht so viel sagen. Ihlestedt und Veit. Ich weiß übrigens nicht, warum ich immer wieder Ihlestedt sage. Das habe ich in der letzten Sendung wieder falsch gemacht. Ich weiß, dass es falsch ist, es tut mir leid, aber mein Namensgedächtnis ist sowieso ganz, ganz fürchterlich. Aber Ihlestedt und Veit, die wurden wenig geprüft, aber wenn, dann haben sie auch stark verteidigt. Also was insgesamt, finde ich, ein sehr guter Auftritt von Eintracht Frankfurt, aber eben auch einer, in dem das Spiel aus Frankfurter Sicht offensiv irgendwann zu Ende war. Und dieses Ende ist die 59. Minute. Das ist nämlich die Minute, der Zeitpunkt, in dem man den letzten Schuss abgegeben hat von Ereleta Mehmeti mit 0,02 Expected Goals. Und dann gab es eben noch diese eine Aktion, wo Nemeth Anjomi abgrätschen musste, aber arg viel mehr war es wirklich nicht. Also die Expected Goals-Kurve von Eintracht Frankfurt, die ist eine Flatline hinten raus, aber, und damit kommen wir eben zu Werder Bremen, das hat sich deshalb nicht gerecht und war deshalb auch möglich, weil Werder ein harmloses Werder Bremen an diesem Spieltag war. 0,3 Expected Goals insgesamt. Ich habe euch die beiden einzigen Chancen, die es gab, vorhin genannt. Das waren diese Larissa Mühlhaus-Freistöße. Einer davon ist übrigens nicht mehr in der Statistik gelandet. Muss man ein bisschen aufpassen. Das ist mir bei FBref schon neulich mal aufgefallen. Die sind sowohl bei denjenigen, die Schüsse haben, manchmal ein bisschen ungenau, und auch generell bei der Bewertung, was ist ein Schuss, kommt ja alles von Opta. Ja, Statsbomb wäre besser. Wer mag mir einen Statsbomb-Zugang sponsern? Die paar tausend Euro, die müssen doch noch drin sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, was hat Werder Bremen gemacht? gegen den Ball war es relativ klassisch, 4-2-3-1 oder 4-4-2 eigentlich meistens. Allerdings hat sich auch schon früh angedeutet, dass das Problem halt vor allem in der letzten Kette besteht bei Werder Bremen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Spielerinnen da eine grundsätzliche Qualität nicht haben, weil das wäre Quatsch. Aber vielleicht nicht die beste Phase, also zumindest so mit Blick auf Michelle Ulbrich würde ich das sagen. Die holt sich schon eine ganz frühe gelbe Karte, einfach weil sie mit Rebecca Blomqvist nicht mitkommt, mit der Geschwindigkeit von Rebecca Blomqvist. Aber ansonsten hat mir Werder in der Aufbauphase sehr gut gefallen. Also was, finde ich, Bremen wirklich sehr gut macht, ist, mit welcher Ruhe sie auch gegen ein hohes Pressing versuchen aufzubauen. Das Problem waren dann aber eben die unnötigen Fehlpässe, die sie immer wieder gespielt haben. Und da ist mir leider zum wiederholten Male eine Spielerin aufgefallen, bei der ich weiß, dass es ein Sakrileg ist, sie zu kritisieren. Und ich weiß, welche Rolle Lina Hauseke mutmaßlich auch in der Kabine spielt und wie wichtig es auch ist, jemanden zu haben, die mal grätschen kann und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt bestimmt schon das dritte oder vierte Spiel, bei dem ich mir hier notiert habe, dass die meisten dieser Fehlpässe und vor allem auch solche ohne Druck von Lina Hauseke kommen. Das war in diesem Spiel auch wieder so. Also die spielt zum Beispiel in der 10. Minute, glaube ich, so einen Pass in Seiten aus. Man weiß nicht mal, wo sie genau hinspielen wollte. Und sie verliert auch inzwischen relativ viele Bälle. Also sie hatte 24 Ballkontakte, hat 10-mal den Ball verloren. Sie hat dazu kein einziges Duell am Boden gewonnen. 4 Stück waren es insgesamt. Sie ist kein einziges Mal in einen Tackling-Versuch reingekommen. Ist ein bisschen trennunscharf. Was ist jetzt ein Tackling-Versuch? Was ist ein Duell am Boden? Aber dass die Zahlen nicht gut sind und vor allem wer das Spiel gesehen hat, der wird mir, denke ich, dann schon in Summe zustimmen müssen, dass Lina Hauseke bei allem, was sie für Werder Bremen bedeutet, manchmal ein Problem darstellt. Also jetzt rein sportlich natürlich gesehen, ist ja völlig klar. Also ich will jetzt, das Wort Problem hat mich gerade selber gestört, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich es meine. Diese unnötigen Fehlpässe im Spielaufbau, die haben eben Werder trotz aller Ruhe dann daran gehindert, ins Angriffsdrittel reinzukommen. Und wenn man sich anguckt, wann waren sie im Angriffsdrittel, dann war es vor allem in der zweiten Hälfte. Und das war dann eben auch die Phase, in der Eintracht Frankfurt nicht mehr musste und sehr tief stand. Kann man natürlich auch sagen, dass Werder Bremen sie dorthin gedrängt hat. Das ist schon ein Stück weit auch, also könnte man auch so verargumentieren. Aber insgesamt war das ein Problem. Und das war vor allem deshalb ein Problem, weil im Moment des Ballverlustes ausgerechnet das Zentrum wirklich oft blank war. Auch deshalb konnte da Memeti reindribbeln. Auch deswegen konnte da Gräve relativ blind eigentlich reinpassen, weil der Ball immer ankommen konnte, weil sie eben oft dort den Ball verloren haben. Und das hatte eben unter anderem mit Lina Hauseke zu tun. Und auf der anderen Seite gibt es dann quasi noch ein zweites Element, das bei Werder Bremen wichtig ist, um eben Chancen herauszuspielen. Und das sind die Außenverteidigerinnen. Und da muss man sagen, also Chiara D'Angelo, die hatte wieder einige tolle direkte Duelle, aber manchmal war sie nicht gut positioniert. Und mit nicht gut meine ich fast schon erstaunlich schlecht in einzelnen Situationen. Und Michelle Weiß auf der anderen Seite, die hat ja so die Hälfte ihrer Duelle gewonnen. Das war alles, also beide haben kein schlechtes Spiel gemacht, beide haben aber auch kein gutes Spiel gemacht. Und meine These wäre, für ein gutes Werder Bremen Spiel braucht es gute Außenverteidigerinnen und braucht es eine Präzision im Aufbau, so lange, bis man im Angriffsdrittel ist. Denn wenn erstmal Larissa Mühlhaus den Ball hat, wenn sie aufdrehen kann, wenn du Maya Sternert schicken kannst und so weiter und so fort, dann hat ja Werder kein Problem. Das bekommen sie ja hin. Und ich glaube, es hat einen Grund, dass Larissa Mühlhaus sich manchmal bis auf die Sechserinnenposition zurückfallen lässt im Spielaufbau, weil sie in der Lage ist, Pässe zu spielen, die auch im Angriffsdrittel ankommen. Allerdings auch durchaus mit einigem Risiko. Und in diesem Spiel ist mir das kaum aufgefallen, dass Mühlhaus so tief stand. Ich vermute, es war auch eine Maßgabe von Fritzi Kromp. Also diese Elemente, die haben gefehlt und deswegen kommt man bei 0,3 Expected Goals raus. Es war insgesamt ein harmloser Auftritt von Werder. Es gab trotzdem natürlich auch positive Dinge. Also El Sharif konnte sich mehrmals auszeichnen. Die kommt am Ende bei 7 Paraden raus. Hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, war auch diesmal bei hohen Hereingaben gut. Ist ja bei ihr auch eher so das Thema, wenn die Hereingabe von der Grundlinie und dann hochgespielt wird, wenn sie dann die Entscheidung treffen muss. Der Ball geht weg vom Tor, aber komme ich trotzdem raus. Das ist was, wo sie meiner Erinnerung nach größere Probleme hat als bei diesen Halbfeldflanken, die dann bei Frankfurt häufiger rauskommen. Da hat sie eigentlich wirklich eine gute Entscheidungsfindung. Aber ich glaube, das war es auch schon, was man aus Bremer Sicht im Wesentlichen zu diesem Spiel sagen kann. Afari kam in der zweiten Hälfte für wieder Aber so richtig etwas geändert hat es ehrlicherweise nicht. Und dann war es ein souveräner Sieg für Eintracht Frankfurt, meiner Meinung nach, und verdiente 3 Punkte, die eben dafür sorgen, dass Frankfurt 1 Punkt hinter Rang 3 liegt, jetzt auf Rang 6. Und Werder wiederum 2 Punkte hinter Eintracht Frankfurt. Also Werder hat jetzt 10 Punkte, hat auch nur 3 Punkte Rückstand auf Rang 3. Es geht nach der Länderspielpause für Werder ins Heimspiel gegen den 1. FC Union. Ja, und für die SGE beginnt dann der krasse November. Also man spielt am 2., 5., 8., 11., 16., 19. und 23. November Spiele. Das ist das identische Programm, das auch Wolfsburg und Bayern haben. Aber wir wissen natürlich, was mit dem Kader von Eintracht Frankfurt passiert ist in diesem Sommer. Es geht los mit dem Auswärtsspiel beim HSV und dann wird man zu Hause gegen den 1. FC Köln spielen. Das sind die nächsten beiden Partien für Eintracht Frankfurt. Blicken wir auf eins der überraschendsten Ergebnisse an diesem Wochenende und dazu müssen wir nach Berlin an die alte Försterei reisen zum Spiel zwischen Union und Rasenballsport Leipzig. RB Leipzig hat noch unter der Woche die Vertragsverlängerung mit Jonas Stephan bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch unter der Woche stattgefunden hat oder vielleicht schon früher beschlossen war und jetzt erst verkündet wurde. Spätestens nach diesem Spiel kann man sich aber fragen, ohne jetzt alles auf den Trainer abschieben zu wollen, aber ob das wirklich so die Zukunftsvariante ist, die wir hier in Leipzig sehen. Denn Union war Leipzig relativ deutlich überlegen. Nicht so deutlich, wie das Ergebnis es sagt, da werde ich gleich noch einiges zu erzählen, aber doch deutlich. Und das zeigt sich im Grunde von Beginn an. Die Anfangsphase gehört komplett Union. Es gibt einen Konter über Kempel und Weidauer, da passt sie allerdings noch zu spät und deswegen ist es abseits. Dann kann Kempel in der 8. Minute einen Ball im Strafraum annehmen, ihr Schuss aus der Drehung geht aber abgefälscht drüber. Eine kurz ausgeführte Ecke kurz danach führt dann auch zu einem Schuss, den hat aber dann Elvira Herzog und in der 13. Minute ist es dann soweit. Kempel spielt einen fantastischen Pass auf Heiseler durch die Beine von Dudek und diese Heiseler trifft dann auch zum 1:0. Jetzt antwortet allerdings auch Leipzig und das ist, glaube ich, Teil des Positiven, was man bei Leipzig sehen konnte. Es gab über weite Teile der Partie eine Reaktion. Eine Flanke vom rechten Flügel landet am zweiten Pfosten, wird nach innen gelegt auf Schasching, aber ihren Kopfball kann Bösel ganz toll parieren. Weiß muss durchschieben in der Aktion und kommt deswegen nicht mehr rechtzeitig auf den zweiten Pfosten. Das erkläre ich gleich noch was dazu. Das war nämlich durchaus Muster, was man sehen konnte bei Angriffen von RB Leipzig. Und insgesamt ging das jetzt so fröhlich hin und her. Also ich glaube, ich lese jetzt gar nicht alle Chancen vor. Es waren mehr für Union, aber durchaus auch einige wenige für Leipzig, die allerdings nicht mehr auf dem Chancenzettel gelandet sind, weil da die Präzision im Ausspielen gefehlt hat. Also sie sind schon immer mal wieder in interessante Räume gekommen im Umschalten, aber haben sich viel zu wenige Chancen daraus herausgespielt und deswegen ist es vor allem Union, das da spielt und es ist dann auch Union, das das nächste Tor erzielt, nämlich in der 45. Minute, da bekommt Orschmann einen Einwurf in den Lauf und dreht sich um Dudek herum, sie schießt aufs Tor, der Ball wird geblockt und fällt wieder Heiseler vor die Füße, die den Abpraller reinmacht und Dudek sieht hier leider gar nicht gut aus und das ist durchaus ein Thema dieses Spiels. Also jetzt steht es 2:0. Und jetzt mache ich es mal ein bisschen kürzer. Schneider gewinnt in der 65. Minute nach einem langen Ball von Herzog das Kopfballduell, geht dann mit nach vorne und wird von Moraitu gefunden. Sie legt auf Kempel und die trifft zum 3:0, der mehrere Steine vom der Brust fallen offenbar. Ob dieses Treffers, sie freut sich sehr und nach der 68. Minute ist dann alles klar. Nach einem Fehlpass von Schasching kann Kempel auf Norheim zulaufen. Sie zieht sie diagonal weg und passt auf die kreuzende Weidauer, die dann zum 4:0 trifft. Jetzt hat dann auch Leipzig einige Chancen, die meisten davon nach Ecken, aber so richtig gefährlich ist es selten. Der Lisboboy hat vielleicht noch so die größte Chance. Und in der 91. Minute fällt sogar noch das 5:0. Da kann Eileen Kempel einen Konter fahren, bei dem sie zunächst den Ball verliert, aber dann doch nochmal in den Strafraum ziehen kann und schießen. Vera Herzog kann den Ball nicht festhalten und Häkkinen macht den Abpraller rein. Das ist so ein typisches Tor, wo man dann sagt, also gerade wenn es das 5:0 ist, ja gut, jetzt läuft alles fürs eine Team und gegen das andere Team. Das war dann ein Stückchen zu hoch, aber am Ende eben ein sehr erfolgreiches 5:0 für Union und die Unionerinnen wollten ja durchaus auch eine Reaktion zeigen. Also alle Beteiligten haben danach davon gesprochen, wie viel man geredet habe unter der Woche nach dem 1:2 in Köln beim FC und offenbar hat das gefruchtet und das lag aber auch an der guten Ausrichtung. Also ich finde, dass Union sehr gute Konter gefahren hat und es war so ein bisschen ehrlicherweise wie so ein Trainingslager für Kempel und Weidauer, dass sie mal üben konnten, wie machen wir das denn im Konter ausspielen, denn sie hatten davon 5 oder 6 und davon standen sie bei 3, gab es eine Abseitsstellung und den Rest haben sie aber gut ausgespielt und es war immer dasselbe Muster, auch überhaupt nichts Besonderes, also die Ballführende läuft diagonal und die andere kreuzt dann und deswegen hat man da einen guten Passwinkel für den vertikalen Pass plus die Verteidigerin müssen eine Entscheidung treffen und müssen eben beides verteidigen. Ja, also das war dann auch wunderbar ausgeführt bei manchen dieser Kontern, aber am Anfang hat da manchmal das Timing noch gar nicht gestimmt, gerade wenn es dann eben diese Abseitsstellung gab, ganz am Anfang des Spiels zum Beispiel. Interessant war, dass Jennifer Hipp gegen den Ball entscheiden musste, ob sie sich in die letzte Kette fallen lässt oder nicht. Sie macht das nicht immer. Und zwar meiner Meinung nach, weil Orschmann, Moreito und Heiseler manchmal zu weit vorne stehen und der Zwischenraum damit zu groß werden würde. Also Union hat in einem 4-1-4-1, also auf jeden Fall eben mit 3 Abwehrlinien verteidigt. Und eben es gab die Option für Hipp eben zurückzufallen in die Viererkette und das zur Fünferkette aufzufüllen. Das wäre auch wichtig gewesen, das erkläre ich gleich im Union-Part zu diesem Spiel. Und meine Interpretation ist, dass sie es manchmal nicht gemacht hat, weil eben die vordere Kette, die Kette vor ihr, nicht nah genug dran stand und sie deswegen einen riesigen Raum offen gegeben hätte. Und deswegen ist nämlich eigentlich Union in relativ vielen Szenen in Unterzahl gewesen in der letzten Kette. Das war ganz interessant. Sie haben es dann besser hinbekommen im Laufe der Spielzeit und zur zweiten Hälfte dann auch ein bisschen umgestellt. In der zweiten Hälfte war es dann eine Fünferkette mit einem 5-3-2. Und Orschmann war Linksverteidigerin, dann war's einfacher. Im Grunde haben sie in der ersten Hälfte -1 auf der letzten Kette gespielt im Anlaufen. Ist jetzt ein bisschen arg technisch ausgedrückt, aber so war's. Sorry, langsam bricht sich die Müdigkeit ihren Bahn. Ansonsten hatte ich den Eindruck, dass Jenny Hipp generell auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich glaube, sie hat immer auch ganz gut mit ihrer Positionierung angegeben, wie sehr zur Seite verschoben werden soll bei Union, könnte aber auch eine Überinterpretation sein. Denn eigentlich gibt der Ball ja vor, wo man wie hin verschiebt. Ich finde, dass Tomke Schneider eine irre gute Dynamik in diesem Spiel hatte und zwar auch eine Dynamik, die keine Leipzigerin matchen konnte. Das war ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Teams. Die einen waren scharf auf jeden Angriff, scharf auf Tempospiel, scharf auf Konter, scharf auf Abschlüsse. Und die anderen nicht. Und wer die einen waren und wer die anderen, das könnt ihr euch jetzt selber zusammenreiben. Deswegen war es dann eben irgendwann wie so eine Trainingseinheit mit der Aufgabenstellung Kempel und Weidauer, wie spielt ihr Angriffe gut aus? Und das, obwohl Union nur 39% Ballbesitz hatte, aber am Ende eben 20-15 Schüsse und 11-3 Torschüsse, also Schüsse aufs Tor tatsächlich. Da steckt viel über Leipzig drin, über das ich gleich noch sprechen werde. Insgesamt muss man aber sagen, dass eben viele Unionerinnen ein sehr gutes Spiel machen. Steuerwald hat am Ende zum Beispiel 12 klärende Aktionen und 5 von 7 Duellen gewonnen. Tomke Schneider gewinnt fast alle ihre Dribblingversuche, hat 63 Kontakte, kam auch wirklich sehr oft an den Ball, hat 4 Torchancen vorbereitet, einen Assist auch damit gesammelt. Heiseler bei 2 Toren, bei 5 Schüssen, hat insgesamt nur 15 Pässe gespielt, davon sind aber immerhin 11 angekommen. Also die war eher der Endpunkt von Angriffen und nicht der Anfangspunkt von erfolgreichen Angriffen. Dina Orschmann hatte tolle Ball-Zurückeroberungen und Eroberungen, also sowohl im Gegenpressing als auch einfach nur gegen den Ball. 5 Stück waren es insgesamt. Und über allen thront eben dann doch ein bisschen Aileen Kempel in einem sehr starken Team mit 1 Tor, 4 Schüssen, 2 Vorlagen, 6 Keypasses, also eben Torschussvorlagen. Und das, obwohl sie nur 1 von 7 Dribblings gewonnen hat und auch nur 1 von 11 Duellen, direkten Duellen mit ihrer Gegenspielerin gewonnen hat. Also speaking of, ich habe zwar die Statistik auch schon oft genannt, aber diese zweikampfähnlichen Statistiken, das sind ja keine reinen Zweikämpfe, so wie es hier von Opta gemessen wird, also die ganzen Daten sind jetzt von sofascore.com. Also das ist nicht gleichbedeutend mit der Zweikampfstatistik, die uns der DFB immer weiß machen will, die kann man meiner Meinung nach völlig in der Tonne rauchen, da führen die alle 35 Zweikämpfe pro Spiel, also jede einzelne Spielerin, da wird glaube ich alles als Zweikampf bewertet, die, die man auf dfb.de finden kann, würde ich nicht mitarbeiten, außer, und das ist eben die Aufnahme und deswegen nenne ich jetzt auch hier die Zahlen, wenn man den Eindruck hat, Mensch, die setzt sich immer in den entscheidenden Momenten durch, Mensch, die hat immer wieder im Angriffsdrittel, hat sie, da war sie dann scharf und da hat sie ihre Duelle gewonnen, dann lohnt es sich, finde ich schon, auf solche Statistiken zu gucken, weil dann können sie etwas untermauern, was man beobachtet hat. Deswegen habe ich jetzt hier sehr viel genannt, obwohl ihr alle wisst, dass ich dem Thema eigentlich etwas skeptischer gegenüberstehe, rein datentechnisch gesehen. Also es war ein sehr gutes Spiel von Union. Ich könnte da auch noch länger drüber sprechen, aber ich möchte den Druck aus Textilvergehen erhöhen, dass sie diesmal wirklich eine Folge machen und dass diesmal nicht indirekt zitiert wird. If you know, you know, ihr Lieben da draußen. Also die werden bestimmt eine Folge machen, denn es war ein toller Nachmittag für Union und er war ein ganz fürchterlicher für Raber Leipzig. Er war nicht ganz so schlimm, wie das 0:5 es aussagt. Ich wiederhole mich hier an dieser Stelle, aber ich glaube, es ist wichtig, es zu machen, weil ich auch mit dieser Trainerkritik eingestiegen bin. Leipzig war immer wieder in interessanten Räumen, aber es gibt nach wie vor Dinge bei Leipzig, die sich nicht nur durch diese Saison ziehen, sondern eigentlich auch schon in der letzten Saison ihren Anfang genommen haben oder auch schon zu sehen waren, die ich einfach nicht verstehe. Und da kommen grundsätzliche Ausrichtungsdinge mit rein. Also zum Beispiel war ja die Frage, wie wird man den Ausfall von Gio Hoffmann kompensieren? Und die Antwort ist, indem wir Delise Boboy aufstellen, einfach so tun, als wäre sie Gio Hoffmann. Meiner Meinung nach, das ist jetzt natürlich auch nur meine Analyse gewesen mit meinem 16-Spiele-Kopf, aber meiner Meinung nach hat man genau dasselbe gemacht, wie man es auch mit Gio Hoffmann macht. Und hat das genauso gut funktioniert? Völlig überraschenderweise nein. Gio Hoffmann ist eine Ausnahmespielerin in dem, was sie gut kann. Delise Boboy war da völlig kraftlos in vielen direkten Duellen. Und das, obwohl sie ja Kraft hat. Also das soll jetzt keine Abwertung ihr gegenüber sein, aber sie ist eben keine Gio Hoffmann. Und wurde aber meiner Meinung nach ähnlich eingebunden oder hätte eingebunden werden sollen wie Gio Hoffmann. Und deswegen war bei ihr einfach ganz, ganz häufig der Ball dann weg. Sie konnte ihn eben nicht festmachen und sie konnte erst recht nicht dafür sorgen, dass andere Spielerinnen nachrücken und den Ball bekommen. Also Boboy hat 9 Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt. Der Plan ist nicht so ganz aufgegangen. Ein anderer Plan, der nicht aufgegangen ist, war, wie so häufig, wenn sie zugestellt werden beim Abstoß, dann überlegt sich ja Leipzig immer wieder was. Das ist immer je nach Gegnerin, ist das individuell, aber doch irgendwie vergleichbar. Und meistens ist es der lange Ball von Elvira Herzog. Der kam diesmal auf rechts. Aber der hat in dem Fall auch wieder nicht gut funktioniert. Ich glaube, weil Union auch relativ gut wusste, was da kommt. Also das ist, glaube ich, eben ein Teil des Problems der Leipziger Misere. Nicht nur, dass man dieselben Dinge immer wieder wiederholt, sondern die Gegnerinnen haben jetzt auch durch andere Teams manchmal schon gesehen, wie man das gut verteidigen kann, wie man sich da gut drauf positionieren kann. Und auch deswegen konnte Union in der letzten Kette minus 1 spielen, nämlich in Unterzahl, weil sie ganz genau wussten, was kommt und dann zweite Bälle angesammelt haben, im Kopfballduell dran waren oder Leipzig spielt sie auch gerne mal flach aus, da haben sie auch einige Bälle abgefangen. Man muss aber trotzdem sagen, es stimmt, und es gab noch ein weiteres Element, aber das haben wir auch schon 100-mal gesehen bei Leipzig, haben sie auch nicht erfunden, von der Kette dann den Ball, von dem Flügel, Entschuldigung, den Ball hinter die Kette spielen. Hat einmal auf Boboy sehr gut geklappt, aber ansonsten hat es auch Union gut verteidigt, denn Union hatte eine gute, eigentlich eine relativ gute Tiefenverteidigung. Also man hat zwischendurch gehört, Jonas Stefan wollte, dass man schneller in die Tiefe spielt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel verbessert hätte, denn Union hatte da einen Blick für, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz war die Antwort auf den Rückstand aber sehr gut. Ich finde, dass man sich da gute Chancen herausgespielt hat und dass man auch lange in diesem Spiel noch mit dabei war und erst dann eben mit diesem Doppelschlag zum 0:3 und 0:4. Da ging es dann logischerweise mit dahin. Und das Problem von Leipzig ist aber, obwohl ich jetzt ganz viel über Aufbau und über Offensive gesprochen habe, das Problem ist ganz klar die Defensive. Und in diesem Spiel betrifft das jede einzelne Spielerin, die defensiv gespielt hat. Vielleicht am wenigsten noch Elvira Herzog, auch wenn die auch bei einer Flanke ein bisschen gewackert hat, bei der sie rausgekommen ist. Aber egal, ob das Landenberger ist, ob das Norheim ist bei der Chance von Hipp, ob das Dudek ist bei dem Toren, die ich vorhin beschrieben habe, Ja gut, stimmt. Und Herzog hatte auch diese Chance gegen Hip, da sieht es ja auch nicht so gut aus. Also das war einfach insgesamt individuell nicht gut und ich verstehe auch zumindest von außen nicht, wer da diejenige ist, die vorangehen soll. Also manchmal waren es auch so Abstimmungsprobleme, die Leipzig da hatte. Ich meine, klar, in der Restverteidigung ist es immer schwierig, aber auch wenn nur mal jetzt so als Beispiel Tomke Schneider vom Flügel andribbelt und eben dann reindribbelt Richtung Strafraum, wer schiebt raus und wer deckt durch? Ist eigentlich relativ klar, aber es haben nicht immer alle gemacht. Also sie haben es auch nicht katastrophal schlecht gemacht, aber es gab immer wieder einzelne Spielerinnen, die nicht mitgemacht haben. Und das hat Union sehr gut ausgenutzt. Und das war ein klares Problem. Im tiefen Ballbesitz wiederum, da war eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man eine Überzahl in der letzten Kette hatte. Wie hat man das hinbekommen? Mit einem 3-2-5 mehr oder weniger. Also 3-2 war der Aufbau und dann fünf Spielerinnen, die in der vordersten Kette stehen. Und weil eben Union die meiste Zeit in der Viererkette verteidigt hat, außer eben zweite Hälfte. Ich glaube, auch deswegen hat man umgestellt. Außer Jennifer Hipp hat sich fallen lassen in die letzte Kette. Oder manchmal war es auch Orschmann, auch schon in der ersten Hälfte. Dann war dem nicht so. Das heißt, Leipzig wusste aber eigentlich auch, wenn wir es schaffen, jetzt über den Flügel nach vorne zu kommen, denn Zentrum war dicht, Zentrum war Lava für Leipzig, dann wussten sie, okay, Flanke an den zweiten Pfosten, sehr vielversprechend, denn da haben wir mutmaßlich ein 2 gegen 1. Und da gab es auch 2-3 Situationen, die gut waren. Und zum Beispiel der Start in die zweite Hälfte war auch gut, aber es gab eben einfach keine Abschlüsse und dann eben die defensiven Fehler. Und das ist dann insgesamt einfach ein Problem. Und das, obwohl man in der Luft klare Vorteile hatte, also 9 von 12 Kopfballduellen hat man gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob das die Gesamtzahlen waren oder nur von einer Spielerin, aber man hatte in der Luft definitiv seine Vorteile, hat sich auch an den Chancen nach Ecken gezeigt, die es dann gab nach dem 4-0, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Man hatte auch mit Annabel Schasching, also die hat so eine leicht andere Rolle gespielt als sonst Sechserin, war aber sehr, sehr weiträumig. Also im Ballbesitz konnte die rein theoretisch überall sein, sobald Leipzig mal über der Mittellinie hinweg war. Es hat mir so ein Jahr gefallen, ehrlicherweise, denn dafür waren ihre kreativen Ideen nicht gut genug. Also und vor allem Leipzig, wahrscheinlich auch aus der Situation heraus, in der man sich befindet, neigt immer mehr dazu, das Risiko zu scheuen, was wirklich sehr verständlich ist und sehr menschlich ist. Aber dann kommst du gegen tiefstehende Gegner, so wie es Union eben in der zweiten Hälfte einer war. Da kommst du dann nicht gegen an. Noch dazu, wenn dann der Asgais dort hier kaum eingebunden ist, die hatte nur 28 Ballkontakte. Die Passzahlen von Dallas Boboy in der gegnerischen Hälfte habe ich ja schon genannt. Und dann hast du eben noch die Außen und du hast Dribblings, Marlene Müller, die hat das auch gut gemacht, die hat eigentlich gut gespielt und hatte auch an 2-3 Chancen ihre Beteiligung oder selbst dann den Abschluss. Das war in der 36. und 37. Minute zum Beispiel der Fall. Aber das ist dann relativ wenig. Und dann kann es dir eben passieren, dass das nicht reicht. Plus mit Elvira Herzog hat man auch zumindest nicht die formstärkste Torhüterin aktuell. Sie ist nach Postshot Expected Goals plus minus ist sie auf Platz 19 aller 23 eingesetzten Torhüterinnen in der Liga. Und das ist eine fluide Statistik, da kann man auch mal ein bisschen Pech haben. Das heißt, sie kassiert eben mehr Tore, als sie eigentlich hätte kassieren sollen, nach Post-Shot-Expected-Goals-Wert. Da wird nur gewertet dahin, wo ein Ball platziert ist, welchen Expected-Goals-Wert hat er. Aber das ist Teil dieses Problems. Die Defensive bei Leipzig, die ist richtig schlecht, in diesem Spiel definitiv und in manchen Spielen war sie es auch schon. Das Aufbauspiel ist durchschaubar, das Offensivkonzept ist ohne Gio Hofmann und ehrlicherweise auch ohne Vanessa Fodala, aber das ist jetzt nochmal ein Thema des Sommers, ist nicht wirkungsvoll, in einigen Spielen zumindest. Und so erklärt sich dann, glaube ich, auch ein 0-5. Und ich bin sehr gespannt, welche Antworten man darauf finden möchte, denn bisher haben mir alle Antwortmöglichkeiten nicht so wirklich gefallen. Ich belasse es dabei. Bin gespannt, ob es Feedback aus der Raber-Community gibt. Es geht jetzt dann für Leipzig zum SC Freiburg nach der Länderspielpause. 7 Punkte hat man nach 7 Spielen und damit liegt man auf Rang 11. Das ist jetzt ein Lauf von wenigen Spielen, die man gewinnt und dann sieht die Situation auch wieder besser aus bei Leipzig. Aber wir versuchen ja hier im Rasenfunk auch nicht immer alles nur vom Ergebnis her zu verargumentieren und da kann man festhalten, es gab bessere Phasen, als das 0-5 es vermuten lässt in diesem Spiel, aber die Niederlage war gerechtfertigt. Und das ist ein Problem, denn Union wiederum ist ja auch sehr verletzungsgeschwächt. Das habe ich jetzt vorhin gar nicht angesprochen, aber muss auch nicht angesprochen werden, wenn Union ein so gutes Spiel macht. Union wiederum liegt jetzt auf Rang 7 nach diesem Spieltag und wird gegen den Tabellennachbarn, den Tabellenachten, nämlich Werder Bremen spielen nach der Länderspielpause und das Ganze dann auswärts. Eine Partie haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Wir sprechen wollen, haha. HSV gegen Jena. Ein Kellerduell war das und dementsprechend war es positiv zu sehen, obwohl zeitgleich, also überlappend, die Männer des HSV auch gespielt haben. Über 5000 ZuschauerInnen. Also wir sprechen immer über Union mit dem ZuschauerInnen-Zuspruch. Aber HSV, wirklich Respekt, muss ich sagen. Gegen Jena muss man das, glaube ich, erstmal so mobilisieren. Es war dem HSV möglich. Und der HSV hat auch ein gutes Spiel gemacht, mit aber einigen Abers. Und auch deswegen ist dieses Spiel jetzt das letzte hier, über das ich sprechen möchte, weil ich mich hier bei der Bewertung wirklich schwer tue, denn es gibt zu jedem Pro ein Kontraargument. Kommen wir erstmal so ganz grob zum Spielfilm. Es gab so mehrere Fastchancen, vor allem Hillebrand, die rutscht zweimal am Ball vorbei. Also sprich, das werdet ihr in keiner Statistik finden. Aber es hat für ein Gefühl der Gefahr gesorgt, wenn man dieses Spiel gesehen hat über die volle Zeit. Und insgesamt hatte natürlich auch der HSV mehr Abschlüsse. Vor allem Anfang der ersten Hälfte, erst hinten raus, kommt Jena mehr zu Abschlüssen. Und die sind zum Teil auch nach Ecken, zum Teil auch nicht so gefährlich. Das ist aber leider auch ein Thema eben für den HSV. Also die großen, großen Chancen gibt es kaum. Gerade Mikolajowa hatte mehrmals die Möglichkeit, also eine Schussmöglichkeit, bei der man sich dachte, jetzt wird's richtig gefährlich. Und dann kam was dabei raus, was gar nicht nach ihr aussah. Und sie hat sich da selber auch ein bisschen drüber gewundert, glaube ich tatsächlich. Das änderte sich dann in der zweiten Hälfte, da gab es so einen Doppelpack, 53. und 58. Minute, hat Mikolajowa zwei Chancen. Einmal nimmt sie eine Flanke unsauber mit und kommt deswegen nicht zum Schuss. Und einmal geht sie super an Ilenburg vorbei. Aber Janning, die wieder im Tor stand bei Jena, konnte den Schuss parieren. Interessanterweise wurde sie dann unmittelbar nach dieser zweiten Aktion ausgewechselt. Und gerade als man den Eindruck hatte, Mensch, jetzt liegt doch hier so ein Tor ein bisschen in der Luft, hat das Lisch Brinkau ganz offensichtlich anders gesehen. Nichtsdestotrotz kommt es aber zu einem Treffer und zwar in der 78. Minute mit einem tollen Pass leitet Lahr ein 1 versus 1 von Janning mit Meier ein. Janning kann das zwar noch klären, sie ist ein bisschen überhastet rausgekommen, muss man sagen, aber irgendwie scheint das noch in ihrem Kopf zu sein, denn der HSV bleibt im Ballbesitz, Schulz zieht dann aus der Distanz ab und Jasmin Janning rutscht dieser Ball durch die Finger. Es ist noch ein bisschen ungerecht, weil er war noch ganz leicht abgefälscht. Also es sah nach einem klareren Torhüterinnenfehler aus, als es war. Aber in Kombination mit dem, dass sie, glaube ich, auch nicht in dieser Art und Weise hätte rauskommen müssen in der Entstehung dieser Chance, muss man ihr da doch hier einen kleinen Eintrag ins Klassenbuch machen. Da kommt sie nicht perfekt raus aus dieser Situation. Und vielleicht belassen wir es dabei. Also der HSV führt jetzt mit 1:0 und es fühlte sich auch folgerichtig an, denn der HSV hatte das Gros der Chancen. Am Ende landet man bei 25:13 Schüssen. Wenn ich euch jetzt aber sage, dass man fast gleich viele Schüsse aufs Tor hatte, dann seht ihr, was das Problem des HSV war. 7 Schüsse aufs Tor vom HSV und 6 von Jena und die fallen eben vor allem am Ende der beiden Hälften. Am Ende der ersten Hälfte gab es einige Chancen für Jena und am Ende der zweiten Hälfte gab es einige Chancen für Jena. Fast immer war Isabella Jaron mit beteiligt und so ist es dann tatsächlich auch in der 89. Minute. Da schießt Jasmin Janning einen langen Ball nach vorne, einen Ball lange nach vorne, so ist es richtig. Lang war der Ball meiner Meinung nach nicht, sondern eher rund. Jaron steckt ihn fantastisch auf Tietz, die steht alleine vor Larissa Heidner und macht das 1:0. Und hinten raus in der 93. und 94. hat jeder sogar noch die kleinen Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Bonso schießt aus der Drehung und Heidner hat den Ball erst im Nachfassen, aber sichert ihn dann gut. Und in der 94. gibt es noch einen Freistoß für Jaron, 20 Meter halblinke Position, aber sie schießt ihn flach in die Mauer. Und so endet das dann dieses Spiel eben mit einem 1:1. Und wir kommen eben auch deshalb, glaube ich, bei so einem Larifari-Urteil raus. Also, wenn wir mal mit der HSV-Seite anfangen auf dieses Spiel. Und ich danke euch auch für das viele Feedback im Forum dazu. Es tut mir leid, ich habe es jetzt gar nicht geschafft, da nochmal die Namen rauszuschreiben. Aber ich habe es alles gelesen und hat mir auch bei der Bewertung geholfen. Also, wenn wir uns den HSV nochmal anschauen, dann sehen wir, dass vor allem der Spielfluss extrem gefehlt hat. Und das auch durchaus eigenverschuldet. Also mal gab es unsaubere Pässe, die im Seitenaus landen. Mal nimmt man sich viel zu früh den Schuss, wie zum Beispiel Hillebrand in der 6. Minute. Und das war ein Problem. Genauso hat man es manchmal nicht mit der nötigen Präzision im Angriffsviertel ausgespielt. Das ist allerdings auch natürlich die große Kunst. Also wollen wir jetzt Hillebrand dafür kritisieren, dass sie knapp vorbeirutscht an Hereingaben, oder wollen wir sie dafür loben, dass sie anspielbar ist und dass sie dann eine große Chance gehabt hätte, wenn eben dieser Bruchteil einer Sekunde besser funktioniert hätte aus ihrer Sicht heraus? Schwierig. Ich fand auch, dass Larissa Heidner manchmal ganz schön ins Wackeln gekommen ist. Und insgesamt hat man gesehen, dass der HSV strukturell ein gutes Team ist. Die stehen einfach gut organisiert auf dem Feld, also das war ein 5-3-2 gegen den Ball, außer Eckert hat rausgeschoben, dann war es ein 4-4-2. Aber meistens eher 5-3-2 und im Aufbau nichts Wildes, weil jener da aber jetzt auch in der Regel nicht hochpresst, da muss man jetzt auch nicht so hoch spielen. Und, also, oder beziehungsweise so riskant aufbauen, möchte ich damit sagen. Und in der Vergangenheit waren es dann halt häufig die individuellen Aktionen, die für den HSV die Chancen herausgespielt haben. Also sie sind eher weniger ein Team, das über Passkombinationen kommt. Das gab es, als Büchele auf dem Feld stand, fand ich, hat man das mehr gesehen. Und in einzelnen Momenten, aber sie sind schon eher ein Team, das eben gerne das 1-gegen-1 auf dem Flügel sucht und das dann gewinnt und dann kommt alles in Bewegung. Eben über Wrede, über Eckert und wie sie alle heißen, haben wir ja oft genug schon in dieser Saison gesehen. Und das hat in diesem Spiel nicht so gut funktioniert. Und auch deswegen ist so manche Chance versandet, bevor sie eigentlich eine Chance wurde. Und dann hatte man eben klare Probleme im Abschluss. Also Mikolajova habe ich ja vorhin schon angesprochen. Brunthaler ist auch zu nennen. Waren wahnsinnig vielen Dingen beteiligt, aber ihr fehlt auch manchmal so ein bisschen das Gespür fürs Abseits, fand ich. Es waren zwei völlig unnötige Abseitsstellungen mit dabei, zumindest von außen betrachtet unnötig. Aber ansonsten, also sie hat 5 Chancen vorbereitet und eine davon führt er dann auch zum 1:0. Also ich will da jetzt Kritik auf hohem Niveau höchstens üben. Ich finde auch, dass die ganze Entstehung des 1:0 vielleicht auch zu diesem Spiel gepasst hat, weil der Pass von Lahr, der war super, hinter die Kette, vom Flügel aus. Und dann ist aber das, was dieses Tor eigentlich möglich macht, das Nachsetzen von Christine Meyer. Und so kommt dann eben dieser Schuss zustande. Aber auch dieser Schuss ist eben eigentlich harmlos. Und das ist eben das Motto dieses Spiels gewesen aus HSV-Sicht. Ich finde, Torgefahr war das nicht, obwohl man so viele Chancen hatte. Wobei Christine Meyer kann auch das 2:0 köpfen und tut es nicht. Aber ja, es war dahingehend kein perfektes Spiel vom HSV. Wie könnte es auch sein bei nur einem erzielten Tor. Und in der Defensive hat man mit Laufe des Spiels auch jener mehr Raum gegeben, als eigentlich nötig war. Und das fand ich überraschend, denn also gerade nach dem 1:0 hätte man auch denken können, der HSV verwaltet es jetzt nach Hause, aber offenbar waren sie zumindest in diesem Spiel nicht dazu in der Lage. Und das hat mit Dingen zu tun, die Jena gut gemacht hat, da spreche ich gleich noch drüber. Aber insgesamt hat mir da die Dringlichkeit in der Defensive gefehlt beim HSV. Also die Schärfe im Klären von Aktionen, im Strafraum, da kompromisslos drauf zu gehen, auch bei gewonnenen Zweikämpfen sofort die Anschlussaktion zu suchen, nicht immer, also es hatte dann so ein, ja, Lethargie ist das völlig falsche Wort, aber das Tempo hat nicht dem Spielstand entsprochen, der ja sehr knapp war. Und das hat auch zu so einer komischen Gesamtstimmung glaube ich, gesorgt, dass man den Eindruck hatte, oh, das könnte hier noch kippen, obwohl eigentlich der HSV deutlich feldüberlegen war, wie man immer sagt. Und das hat eigentlich sehr, sehr viele Spielerinnen betroffen. Eine würde ich davon ausnehmen, das war Machtens. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die hat 10 von 15 direkte Duelle gewonnen. 4 von 6 Tackling-Versuche waren erfolgreich. Aber alle anderen hatten mindestens eine Aktion mit dabei, bei der ich mich gewundert habe, warum dem so ist. Und das hatte aber, und damit kann man überleiten zu Jena, eben auch sehr viel mit Jena zu tun, denn Jena hat einige Dinge gut gemacht. Man stand, also interessante Formation, war auch so ein bisschen schade, man hatte eigentlich eine ganz gute Kameraperspektive im Volkspark und trotzdem sieht man oft nicht alle Spielerinnen, deswegen kann ich es nicht so ganz genau sagen, aber es sah zwischenzeitlich ein bisschen aus wie so ein 3-1-1-4 mit Ball von Jena, was ich ganz interessant gefunden hätte, aber ich konnte es eben selten so genau sehen, vielleicht war es auch ein ganz normales 3-2-5, 3-1-1-4 kann es sowieso nicht gewesen sein, 3-1-1-5 meine ich natürlich, Entschuldigung, aber dass die zwei eben gestaffelt waren, also dass die nicht nebeneinander standen, klassischer 3-2-Aufbau, sondern relativ, und ich fand, dass die sogar oft auf so einer diagonalen Linie standen, die ich eigentlich ganz schmuck fand, die auch echt funktionieren könnte gegen so ein 5-3-2, wenn man mal überlegt, dass man dann diagonal da reinspielen kann und dann im 5-3-2 ja weiterspielen kann, dann kann eine Gegenbewegung kommen von der Stürmerin, dann kannst du es im Zentrum total zerlegen oder du spielst dann raus auf den Flügel, dann muss die Achterin oder die Sechserin vom HSV dorthin verschieben, dann gehst du da in den Rücken rein, ist jetzt alles sehr theoretisch, ich weiß, ich höre auch sofort wieder damit auf, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber es war überhaupt nicht produktiv und manchmal ist auch Gora auf rechts tief geblieben, dann war es ein 4-1-Aufbau und dann war man in einer so deutlichen Unterzahl, vor allem im wichtigen Zentrum dieses Spielfelds, das eigentlich schon relativ klar war, wenn der HSV jetzt hier nicht einen richtigen Mindfuck hinlegt, dann wird jetzt hier keine große Chance bei herausspringen. Und das hat eben der HSV sehr selten. Interessant fand ich, dass sich Jena 3 gelbe Karten in 11 Minuten geholt hat in der ersten Hälfte. Da war man jeweils ein bisschen zu langsam, sollte aber keine Rolle mehr spielen. Also Naomi Breyer war eine gute Schiedsrichterin und Jena hat es aber auch gut verstanden, mit dieser Gelbvorbelastung umzugehen. Isabella Jaron war wieder offensiv die mit Abstand wichtigste Jenaer Spielerin. Die war eigentlich bei allen Chancen in der ersten Hälfte mit ihrem Fuß drin und bereitet ja dann auch den Ausgleich vor. Gentile hatte eine sehr gute Pressing-Aktion. Das war die Chance von Reuter kurz vor der Pause. Und eigentlich war es so wie immer, nämlich Jena gerät in Rückstand und reagiert dann aber gut darauf. Also auch in diesem Spiel hat mir die Reaktion wieder sehr, sehr gut gefallen. Der Lauf von Tietz vor dem 1:1 ist fantastisch. Natürlich spielt Jaron den Pass auch gut, aber dieser Lauf ist einfach nicht mehr aufzunehmen und war dann auch nicht mehr zu verteidigen. Janning hatte eine durchwachsene Partie, also über Torhüterin muss man vielleicht reden. Felicia Stresser hat mir diesmal sehr, sehr gut gefallen. Die habe ich ja, glaube ich, in der letzten Sendung noch kritisiert, zumindest hatte sie da einige Wackler drin gegen den Club, aber die hat am Ende 11 klärende Aktionen gehabt, 4 abgefangene Bälle, einen geblockten Schuss und 4 Balleroberungen. Dazu hat sie 8 von 13 Duelle gewonnen und 2 von 3 Tackling-Versuchen für sich entschieden. Die hat mir gut gefallen. Probleme hatte dagegen Josephine Bonsu. Die haben ja schon viel gelobt auf dieser Linksverteidigerin-Position oder Schienenspielerin, je nachdem, ob mit oder ohne Ball. Aber in dem Spiel hatte die einiges zu tun, hatte einige Probleme. Böhler hat da viele gute Aktionen gehabt, direkt gegen Bonsu. Und man hat auch so den Eindruck gehabt, als Brunnthaler gerochen hat, auf dem Flügel geht was, dann ist sie auch lieber mal auf den Flügel raus und hatte da dann auch gute Aktionen. Will sagen, am Ende finde ich, es ist ein leistungsgerechtes 1:1, weil der HSV es nicht geschafft hat, seine Stärke umzusetzen. Eigentlich hätte der HSV das Spiel gewinnen müssen. Er stand ja auch kurz davor. Am Ende ist es aber ein 1:1, mit dem man leben muss aus Sicht beider Teams. Jena hält es so ein bisschen am Leben, wäre jetzt übertrieben, aber 4 Punkte Abstand sind es damit auf den HSV. Und ansonsten wären es eben schon 5 Punkte auf Leipzig und Köln gewesen. Auch natürlich noch machbar, aber so langsam klafft die Lücke weiter auseinander zwischen diesen Teams da unten drin, Jena und Essen und denen oben drüber. Und aus HSV-Sicht ist es natürlich ganz ähnlich. Letztlich kann man damit gut leben. Ich glaube, dass auch für den HSV der Gesamteindruck derjenige ist, der zählt. Lee Sprenkau hat wieder schon einige auch Aufstellungsentscheidungen getroffen. Ich weiß nicht, ob alle davon funktioniert haben. Also egal, welchen Grund es hatte, Lotta Friede zum Beispiel rauszulassen. Aber die bringt ein Element rein, das braucht der HSV halt sehr, sehr dringend, nämlich dieser X-Faktor zu sein im 1 vs. 1 auf dem Flügel. Christine Meyer hat mir auch gut gefallen, als sie dann reingekommen ist. Viktoria Schwalm, die da auflaufen durfte. Zwei gute Aktionen habe ich notiert, ansonsten leider nicht ganz so viel bei rumgekommen. Aber der HSV ist ja auch noch in einem Findungsprozess immer noch. Und da kann man dann, glaube ich, aus dieser Perspektive heraus auch besser mit diesem 1:1 leben. Für den HSV geht's jetzt dann nach der Länderspielpause in ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und Jena wiederum wird nach der Länderspielpause auch ein Heimspiel haben und das Ganze aber gegen Leverkusen. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin völlig am Ende. Ich habe nur 4,5 Stunden geschlafen. Es war heute ein sehr, sehr anstrengender Tag. Und dieses vor sich hinsprechen, ich fürchte, man hat mir meine Müdigkeit angehört. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, diese ganz besondere Sendung. Sie ist natürlich, haha, wirklich 2 Stunden lang geworden. Es ist unglaublich, wie lange ich labern kann. Also wenn sich das jemand angehört hat, freue ich mich über Feedback dazu. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich jetzt noch Awards machen soll. Ob das irgendwie nicht komplett seinen Reiz verliert, wenn die Gäste sich da mit mir ergänzen. Ich habe auch gar nichts vorbereitet. Das mache ich aber übrigens inzwischen überhaupt nicht mehr. Also auch in den Sendungen mit Gästen, weil die Erfahrung zeigt, ich springe dann sowieso in die Lücke, die die Gäste lassen. Allerdings habe ich da aber halt den Vorteil, wenn die Awards verliehen werden, dann kann ich nachdenken, während sie antworten. Das kann ich jetzt nicht tun. Deswegen schieße ich jetzt aus der Hüfte ein paar Awards, denn vielleicht wollt ihr sie ja dann doch unbedingt haben. Und ich gehe mal kurz die Spiele durch und überlege, wer war da wirklich entscheidend. Ich finde, bei Hoffenheim-Essen hat sich niemand aufgedrängt. Nürnberg gegen Freiburg, da haben wir, glaube ich, einige Kandidatinnen, die rumlaufen. HSV gegen Jena war mir zu unentschlossen in der Gesamtbewertung. Jetzt seht ihr mal, was so in meinem Kopf passiert, während ich überlege. Union gegen Leipzig, da muss ich natürlich gleich reingucken, ob ich mir da vielleicht nicht einen MVP rausgreifen muss. Frankfurt gegen Werder war die zweite Hälfte ein bisschen zu unspektakulär von Frankfurter Seite. Bayern gegen Köln könnte es nur Stanway sein und die hat den Fehler vor dem 0:1 gemacht. Und Leverkusen gegen Wolfsburg fällt raus aus der Bewertung, denn natürlich gab es da ganz tolle Szenen von Wolfsburgerinnen. Aber gegen 10 und dann 9 Feldspielerinnen ist es dann vielleicht dann doch etwas sehr Besonderes. Ich glaube, dann gehe ich zum Spiel Nürnberg gegen Freiburg, auch wenn jetzt alle Union-Fans zu Recht sich beschweren, und muss mich entscheiden zwischen Lein Polaschkova und Hohmann. Ich glaube, Hohmann ist es tatsächlich. Die hat in diesem Spiel einfach so viel mit Lisa Karl angestellt, dass noch nicht so viele Stürmerinnen geschafft haben in dieser Saison, dass ich sagen würde, Hohmann ist meine MVP dieses Spieltags. Aber ich gebe zu, es gibt da einige Honorable Mentions, die ich noch hätte mit reinnehmen können. Und man kann auch darüber diskutieren, ob es nicht eher eine Teamleistung war vom Club. Ach, wenn ich jetzt nur Gäste hätte, ihr lieben Leute, dann könnten wir das richtig schön ausdiskutieren. Wen nehme ich denn dann als Unsung Heroine? Für die Unsung Heroines, also die unbesungenen Heldinnen, da lohnt sich natürlich oft ein Blick auf die unterlegenen Teams. Also welche Teams haben zwar verloren, aber hatten dennoch einzelne Spielerinnen, die ein gutes Spiel gemacht haben, was eben so ein bisschen untergegangen ist. Da könnte man natürlich Achczynska von Köln nehmen, Hegering nach ihrem Fehler leider nicht mehr. Isabella Jaron ist definitiv nicht unbesungen, deswegen sollte das hier nicht so sein. Im Prinzip könnte man alle Nürnbergerinnen nehmen, die ich nicht gerade genannt habe. Wir könnten auch, stimmt, bei Hoffenheim hatte ich so einen Gedanken, dass eigentlich Franziska Harsch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber das ist mir jetzt bei einem 1:0 in Essen ehrlicherweise auch nicht Heroin genug. Sorry, das klingt jetzt viel, viel böser, als ich es meine, aber ich hoffe, dass ihr das richtig auffasst, dann muss ich doch jetzt zum Union-Spiel gehen, um hier nochmal jemanden herauszuheben. Stimmt, ich hätte natürlich Aline Campbell als MVP nehmen müssen. Aber Unsung Heroine war sie definitiv auch nicht. Allerdings ist mir schon selber aufgefallen, aber da war ich schon im Leipzig-Segment dieses Teils, dass ich über Moraito recht wenig gesprochen habe. Und sie hatte auch nicht nur gute Aktionen gegen Leipzig, aber dann schon viele, und gerade weil die Verletzten-Situation so ist, wie sie ist bei Union, braucht man, glaube ich, eine Moraito, die in guter Form ist. Deswegen meine Unsung-Heroine dieses Spieltags. Und mein Moment dieses Spieltags ist die Verletzung von Lena Oberdorf, weil, und damit kann ich dann vielleicht auf dieser persönlichen Note enden, ich habe das geschrieben an eine Chatgruppe, denkt kurz drüber nach, in welcher Chatgruppe ich gerade zu den Frauen aktiv sein könnte, und dann wisst ihr, welches es ist, hat mit zukünftigen Sendungen zu tun. Ich habe geschrieben, es kann sein, dass diese ständigen Kreuzbandrisse mir meinen Spaß am Fußball der Frauen verderben, denn so ein bisschen hat sich so angefühlt, und das bezieht sich jetzt ausdrücklich nicht nur auf Lena Oberdorf, wobei da natürlich die Komponente mit dazu kommt, wieder das rechte Knie, da macht man sich eben gleich schon größere Sorgen, ob das überhaupt nochmal was wird mit Leistungssport auf einem sehr hohen Niveau. Aber ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber diese ständigen harten Verletzungen und diese Kreuzbandrisse, die immer auch gleich bedeuten, wir sehen diese Spielerin aller frühestens in 6 Monaten wieder. Es raubt einem wirklich komplett die Lust manchmal. Es verzerrt auch den Wettbewerb. Es ist natürlich für alle ein gleiches Problem, aber jetzt trifft es halt in der Saison manche Teams härter als andere. Und wir alle kennen natürlich auch die Hintergründe dazu. Es hat eben auch mit der strukturellen Benachteiligung von Frauen zu tun. Sie trainieren auf schlechteren Plätzen. Die Fußballschuhe sind für männliche Füße gemacht. Die Trainingssteuerung, so etwas wie ein Wissen über, wie sich auch die Dehnbarkeit von Sehnen und Bändern im Zyklus verändert und so weiter. Das sind alles Dinge, wo es einen Nachholbedarf gibt. Und die jetzige Spielerinnengeneration leidet sehr wahrscheinlich noch darunter, dass es die Forschung dazu noch nicht auf einem Stand gibt, der das eben präventiv öfter verhindern könnte. Wie schnell wir da aber hinkommen, das ist eine Frage, die ich mir jetzt wirklich schon häufiger gestellt habe, und da hilft einem nämlich dieses Kontextwissen auch nicht. Also ja, deswegen kann man das ein bisschen besser einordnen, dass wir eben Kreuzbandriss über Kreuzbandriss erleben in der Bundesliga, aber es macht es ja A, auf keinen Fall besser, sondern eher noch schlechter. Wenn die alle einfach nur Pech hätten, könnte ich besser damit leben. Dadurch, dass es aber Ausdruck einer strukturellen Benachteiligung ist, mitunter, natürlich nicht als einziges, aber eben auch, wird es eben nochmal schwerer zu verdauen, und es ist kein Ende in Sicht. Also so schnell wird sich das nicht verändern. Ich hoffe, dass wir vielleicht schon in 5 oder eher wahrscheinlich in 10 Jahren zurückblicken und sagen, ja, damals, da haben die noch anders trainiert, da hatten die noch andere Schuhe, da wurden die noch ganz anders eingesetzt, das war eine andere Zeit, da waren die vielleicht auch ein anderer Typus Athletin, aber sicher bin ich mir darüber nicht. Und das macht es wirklich schwierig. Deswegen ist es leider im Moment dieses Spieltags, weil ich da auch am meisten drüber nachgedacht habe, über eben dieses Thema der Verletzungen, jetzt eben beispielhaft an Lena Oberdorf und ihrem Kreuzbandriss. Das war's, Leute. Ich spiele jetzt gar nicht mehr hier noch eine weitere Musik ein, denn das Ganze muss jetzt zum Ende kommen, sonst werde ich wirklich länger als so eine normale Sendung mit Gästen. Oder bin ich das nicht vielleicht schon? Ich kann es euch nicht mehr sagen. Mein Hirn ist komplett, komplett durch. Ich mache jetzt diese Sendung hier fertig. Ich danke euch sehr, sehr herzlich, wenn ihr das hier angehört habt, für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass das wahrscheinlich jetzt auch wirklich hart war, mir immer folgen zu müssen in diesem ständigen Monolog. Und ich habe mir ja auch keine Pausen gegönnt, jetzt innerhalb der einzelnen Segmente. Wenn ihr zugehört habt, vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr Feedback dazu habt, noch viel mehr, sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Folge ist, die ich anderen Leuten empfehlen würde. Könnt ihr natürlich trotzdem sehr gerne machen. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt, aber immerhin gab es eine Sendung. Die Alternative wäre tatsächlich direkt gewesen, die Sendung zu lassen. Und das wäre ja angesichts dieses Spieltags dann auch sehr, sehr schade gewesen. Und ansonsten bleibt mir ganz zuletzt nur noch der Hinweis, den ihr hoffentlich schon alle kennt. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da könnt ihr auf den Unterstützen-Button klicken und da erfahrt ihr, wie das geht. Oder ihr geht in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung dieser Episode und da findet ihr alle Wege. Jeder Betrag hilft, es summiert sich auf und es sorgt dann eben dafür, dass ich das hier hauptberuflich machen kann. Denn das hier, den heutigen Tag und ehrlicherweise auch den gestrigen Tag und den vorgestrigen Tag, das hätte ich mit einem Leben Job oder mit einem Hauptjob erst recht auf gar keinen Fall hinbekommen. Das geht nur dank euch. Herzlichen Dank dafür. Und dann wisst ihr ja auch, es geht auch nicht nur darum, dass ich das hier hauptberuflich mache, sondern dass auch unsere Gäste Honorare bekommen. Und da arbeiten wir daran, dass die immer fairer werden. Es ist noch nicht dem Aufwand angemessen, meiner Meinung nach. Aber wir hoffen, dass wir da hinkommen. Dank eurer Unterstützung. Rasenfunk.de /unterstützen. Da findet ihr alle Informationen und ich danke in dieser Folge Max mit dem Meniskusriss, Passa Senior oder SR, Purple Passion, Hannes und Gideon. Sie alle sind nicht nur auf den Unterstützen-Button gegangen, beziehungsweise haben uns Geld zukommen lassen, sondern sie haben sich auch als Rasenfunk-SupporterInnen registriert und dementsprechend konnte ich ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. In diesem Sinne, ich gehe jetzt für 3 Tage in die Eistonne, gefüllt mit Ingwer- und Zitronentee, den ich hier die ganze Zeit schon getrunken habe und trotzdem, die Stimme ist langsam weg. Jetzt wisst ihr, wie ich am Ende von so einer Elf-Leben-Aufzeichnung irgendwann geklungen habe. Gibt übrigens auch Rasenfunkfolgen, in denen ich aus diesem Grund heiser bin. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke für euer Interesse am Rasenfunk, danke für euren Input, den ihr gegeben habt und wenn ihr welches loswerden wollt, für euer Feedback zu dieser Sendung. Die nächste wird dann wieder mit Gästen stattfinden, das verspreche ich euch. Wie das dann aber in der englischen Woche läuft, das weiß ich leider noch nicht. Es sieht aktuell so aus, als könnte ich da innerhalb der Woche keine Sendung machen, sondern dann erst wieder nach dem Wochenende. Auch das ist leider nicht vermeidbar. In diesem Sinne, werdet oder bleibt gesund und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.